Wir haben nämlich jetzt Teenager, die in eine Pfeife blasen. Also beziehungsweise eine mörderische Trillerpfeife. Whistle. Ja, haben wir mitgebracht. Witzel.
Wir sind die verflucht geilen Schnecken. Wir wollen an euren Flöten blasen.
Ah, genau. Ja, wir sind nämlich die Witzelblower. Okay, ich muss aufhören.
Welt da draußen, wir sind es wieder. Vor allen Dingen, ich kann mal wieder das so intonieren. Das ist erstmal gut. Wir sind nämlich Steven Spielberg, euer liebster Film- und Serien-Podcast und haben heute ein kleines Dreiergespann. Meine Rückkehr aus dem Urlaub wird jetzt hier einfach irgendwie als Anlass genommen für ein kleines Anfangspalaver in irgendeiner Art und Weise. Das werden wir jetzt gleich machen. Wir haben auch den Mo, wo ich das Glück hatte, ihn am Wochenende zu sehen. War auch sehr schön. Und den Sandro, den ich aber eine Weile nicht persönlich gesehen habe und jetzt nur per Video, aber ist auch schon schön.
Ja, das waren viele Informationen. Und ich wollte noch singen, Berg is back, alright. Steven, hier bitte einen Dubstep einbauen, danke.
Hat kein Mensch gemerkt, dass er weg war.
Ja, nee, also wir haben ja wirklich auch Hochleistungskontent
abgeliefert links und rechts da.
Ich muss sagen, wenn jemand lange im Urlaub ist, das ist jetzt nicht nur auf Berg bezogen, dann ist der Druck nochmal höher, ihm auch richtig gute Urlaubsunterhaltung zu geben. Ist echt so.
Ja, wobei ich halt nur eine Folge ja dann tatsächlich hören konnte, das war ja nur Godzilla, weil die andere, da war ich ja schon auf dem Hinweg, als die noch nicht veröffentlicht war. Also ich hatte gar nicht tatsächlich so viel, aber ich war ja auch nur 2 Wochen. Muss man ja auch mal dazu sagen. Ich habe ja hier alles eingekürzt. Das ist ja.
Ja, die Pflicht ist ja alles
nicht mehr.
Bevor wir jetzt, ich bin ja heute so ein bisschen Chronist, weil in diesen Urlaubsrückkehrfolgen gibt es immer die besten Folgentitel. Ich erinnere an Wanderung zur Albtraumbucht, ja, das werde ich nie vergessen. Bevor wir jetzt noch mal so ein bisschen da uns mit Fernweh versorgst, erzähl doch mal, wie war denn das jetzt für dich, Mo, das erste Mal als Nachtschattengewächs auf dem Wave-Gothic-Treffen unterwegs gewesen? Hast du dich wieder jung gefühlt?
Ja, was soll denn das heißen, wieder?
Hast du mal die Leute gesehen dort? Also ich komme ja immer vor wie ein Knirps.
Ich habe sehr viele Leute gesehen und ich kann dir sagen, also eine Sache, die ich dir auf jeden Fall sagen kann, ist, die meisten sind nur von Weitem hübsch und jung. Also die meisten, mit denen ich es irgendwie zu tun hatte bei den Konzerten, waren alle so meine Fassung.
Was ja auch bei Kim Wilde, Mann. Was ja. Wunderst du dich?
Du, aber da hast du die kleinen schwarzen Hasen auch mal hüpfen sehen. Und dann haben sie noch irgendwie Cambodia laut alle mitgesungen. Und ich dachte, ja, dann spielt sie bestimmt halt so die 80er-Knaller. Und dann haut sie aber You Keep Me Hanging On, ist ja eher aus den 90ern. Und da ist der Saal aber abgegangen. Das habe ich auf dem ganzen Gothic-Treffen danach nur noch einmal gehabt bei Casket Cassette, die ich sehr geil fand. Aber es war, also im Großen und Ganzen war es eine schöne Experience. Ich habe mir da von der Lisa eine kleine Wohnung gemietet. Die hat da wirklich kleine schöne Bude mittendrin. Also alles war von mir eine Viertelstunde entfernt oder 20 Minuten. Das ist alles keine große Entfernung.
Ja, man muss dazu sagen, es war Reutnitz. Ja, wir reden nicht gleich mittendrin.
Ja, aber. Ja, also für mich, also für das, wo ich hin wollte, war das tippitoppi.
Wo warst du auch vordergründig? Bei der Accra hinten oder bist du auch mal rumgefahren in den Felsenkeller und so?
Nee, Felsenkeller habe ich gar nicht geschafft. Ich war beim, wie heißt denn das hier?
Na, Accra hast du gesagt auf jeden
Accra
Fall.
Accra war ich auf jeden Fall. Dann war ich noch in diesem Kuppelsaal, genau. Da war ich noch. Mhm. Und in der Peterskirche. Und dann, das war's auch schon.
Das war so dein Highlight neben der Kim Wilde?
Die Kim Wilde war nicht mein Highlight. Also die war halt da.
Also.
Mein persönliches Highlight sind zwei. Einmal Casket Cassette tatsächlich, weil ich den Typen einfach super nice finde und der extra aus Kalifornien gekommen ist und dann auch wieder weggefahren ist. Also es war wohl geplant, dass er vielleicht sowas wie eine kleine Tour macht, aber das hat dann nicht geklappt. Weil wer weiß, wann du so einen, ich sag mal, überschaubar großen Künstler aus Kalifornien sonst noch mal hast. Ne? Und Rosa Krux. Also kannte ich vorher gar nicht. Ich habe einen Tag vorher mal in zwei Songs reingehört und gesagt, das ist so abgefahren, das muss ich mir ansehen. Und guckt euch mal ein paar Rosa-Kux-Videos an auf YouTube, gerade jetzt auch vom WGT. Da scheinen die ein fester Bestandteil zu sein. Das ist der absolute Hammer. Also wirklich, kann man gar nicht beschreiben. Der singt auf Latein und das ist alles so chorale Gesänge, die du beim neuen Exorzisten-Film auf jeden Fall ganz nahtlos einbauen kannst. Dann haben die da sich ihr eigenes Glockenspiel gebaut. Und wenn ich sage Glocke, dann meine ich richtig Glocke. Also da stehen so eine Handvoll Turmglocken an Fäden. Das ist alles mechanisiert gebastelt. Dann sind da zwei Damen auf der Bühne, also so zwei Damenbüsten quasi. Man denkt, das ist aus Stein und dann fangen die an, sich zu bewegen. Das ist der absolute Knaller gewesen. So Jumpscare auf dem WGT. Die beiden fand ich wirklich gut. Also über die, da werde ich mich auf jeden Fall schlauer machen und sobald Rosa Kux nochmal irgendwo ist, bin ich auf jeden Fall dabei. Ja.
Ja, es war nur zu überhaupt nicht heiß. Bis auf Kin Wild, ne?
Es war viel zu heiß. Viel zu heiß. Das hat mir kein Mensch vorher gesagt. Keiner.
Tja,
das war
richtig heiß. Die Alternative, was Helles anzuziehen, fällt ja auch weg bei dem Festival. Von daher, ich habe aus der Ferne mitgelitten.
Da sind ja alle, da kannst du ja wirklich anziehen und machen, was du willst. Also wenn das ist schon ganz, ganz nett. Es war auch total friedlich, ich habe keinen Stress mitbekriegt. Du hast den obligatorischen Säufer, der in der Bahn Quatsch redet, aber keiner ist aggro oder so. Und das ist für so ein Festival auch in der Größe schon was Besonderes. Ja.
Ja. Also ich fand ja auch witzig, als wir haben uns ja gesehen und abends standen wir an der Straßenbahn.
Das war auch übrigens eins meiner Highlights. mehr oder weniger euch alle getroffen habe, nur Sandro war abtrünnig, aber den Steven habe ich auch gesehen und habe noch neue Leute kennengelernt.
Ja, das war cool. Und ich fand witzig, als wir abends an der Bahn standen, da kam ja dann dieser Typ mit der Trompete oder mit der Tuba oder was der auch immer mit hatte.
Und der ganz, Jazz-Trompete ganz nett, dabei, ja.
Dieser Jazz-Typ da, genau. Mhm. Und ich fand ja so beeindruckend, dass der so eine geile tiefe Stimme hatte. Das war ja Henning May. Das fand ich witzig.
Ja. Ich habe mich direkt unbeliebt gemacht, weil ich gesagt habe, ich habe eine Schwäche für Miles Davis und so ein richtiger Jazzer mag das nicht. Der möchte das nicht hören. Das konntest du sehen.
Das stimmt.
Das war sehr. Wir hatten wirklich einen sehr ausgiebigen Abend. Der Berg, die Nane und ich. Wir haben dann, nachdem der Steven weg war, haben wir noch ordentlich Zeit drangehangen, weil der Berg den Felix und die Bea genötigt hat, mich aufzunehmen. Und dann saßen die zu viert auf dem Balkon. Ich saß vor dem Balkon und dann haben sie, glaube ich, 4 bis 24 Flaschen Wein noch weggeschnullert, sodass ich erst um 4 Uhr morgens im Bettchen lag.
Ah ja, so ist er.
Ja, so war das. Immer gastfreundlich. Aber das war das sogenannte Sitzefleisch von meiner reizenden Nane.
Ja.
Als ich so dachte, so, naja, jetzt ist ja der Punkt, jetzt könnte man ja so langsam mal hingehen. Da war es noch nicht mal um 2, glaube ich.
Ja.
Da stand sie so auf und so, oh, ich hol mal noch die Flasche Wein aus dem Kühlschrank.
also dann nochmal Shoutout an meine neuen besten Freunde Felix und Bea, ganz, ganz lieb. Und Boris natürlich, der Hund, der dabei war.
Boris, genau.
dass sie das mitgemacht haben. Ich hoffe ihr mal, ich bin denen da nicht zu sehr auf den Sack gegangen, weil euch beide kennen sie ja. Da wissen sie ja, was zu erwarten ist, wenn ihr plötzlich vor der Tür steht nachts.
Ja, das war gut. Ja, und ansonsten, wie gesagt, Steven war ja auch mal da, aber bei so einer späten Abendstunde selbstverständlich nicht mehr, dem vielen Jahr.
Die Chance war hoch, dass ihr ihm beim auf dem Weg zum Bäcker begegnet.
Ja, das stimmt tatsächlich. Das ist nicht mal wahnsinnig übertrieben. das war schon gut, ja. Aber dem fielen ja wirklich schon am Ende, der wollte ja noch Fußball gucken und er hatte Glück, dass Mo gesagt hat, auch Papp finde ich ganz gut. Und in Papps kann man ja meistens Fußball gucken und da hat jeder seinen Willen gekriegt. Mo hatte seinen Guinness, Steven hatte seinen Fußball. Und aber so am Ende von so einem Fußballspiel fallen dem Mann schon die Augen zu. Ne? Also
Das war spät und es war nicht, weiß ich gar nicht, ob es das Ergebnis war, was er haben wollte. Aber er musste auch über sich ergehen lassen, dass ich über Fußball gerantet habe, wie ein Verrückter.
das ist das erste Mal, wo ich richtig neidisch war. Da wäre ich gerne dabei gewesen, weil da hätte ich mit eingestimmt, Mo. Es ist auch wenig, was so viel Spaß macht, wie Fußballfans das Spiel versauen. Das ist eine kleine Leidenschaft von mir.
Er war da ja jetzt auch nicht mit dem Herzen dabei.
Nein, das
kann man
nein,
jetzt
nein.
So nicht sagen. Nein, nein, nein.
Ja, schön.
Ja.
Ja, und Berit, erzähl doch mal jetzt noch, gib uns doch noch mal ein paar Eindrücke aus eurer...
Impressionarische Eindrücke.
Naja, ich sag mal so, eine Albtraumbucht habe ich nicht zu bieten. Auch sonst ist nichts spektakulär Erzählenswertes rumgekommen. Also das kann man nicht sagen. Obwohl, ein was, aber das ist jetzt natürlich nicht spektakulär, aber ich habe es euch geschickt. Ne? Wir hatten das seltene Glück einer super seltenen Mondphase. Ne? Wir hatten, das kommt nur alle 18 Jahre vor, wir hatten den Da Vinci-Mond.
Von Dan Brown oder was ist das?
Das ist der von Dan Brown, ja. Der hat er sich lizenziert. Ja, okay. Der kommt nächstes Jahr als Serie.
Ja, schön.
Ja, also, Da Vinci-Mond kommt nur alle 18 Jahre vor und ist quasi, weil wir ja den Blick hatten, in den Sonnenuntergang Richtung Meer, beziehungsweise Großteil des Sonnenuntergangs war Meer, aber dann waren da am Horizont noch so Berge, wo es dann dahinter untergegangen ist. Und das hast du... Da Vinci-Mond ist quasi, dass nur von unten ein bisschen was vom Mond angestrahlt wird, so dass es aussieht, als würde halt nur ein ganz dünner Streifen auf dem Rücken liegen.
Ach ja, okay, an das Bild erinnere ich mich.
Mhm. Ja, und das sah wirklich eindrucksvoll aus, habe ich noch nie in meinem ganzen Leben gesehen oder nie davon gehört. Und wir haben halt wirklich geguckt und dachten, was ist denn das da am Himmel? Ja, der Mond kann es nicht sein. Habe ich noch nie gesehen. Und dann haben wir nachgeguckt und es war tatsächlich dann halt einfach der Mond. Und das ist so ein ganz dünner Streifen, der auf dem Rücken liegt und sehr tief. Ist also wirklich kurz hinter der Sonne runtergekommen dort an der Stelle und war dann auch weg. Und das ist echt krass. Also das sieht beeindruckend aus. Und schon am nächsten Tag sieht es schon nicht mehr so aus. Also es ist wirklich dieser eine Abend und Untergang, wo das genau so aussieht. Das war cool.
Auf jeden Fall solltet ihr mal drüber nachdenken, ob ihr euch als Influencer für die Biermarke Corona bewerbt, weil es ist jedes Mal, könnte ich mit 20 so eine Dinger reinschütten, wenn ihr so ein Foto schickt. Also
ja.
Unglaublich gut inszeniert, weißt du, so bei der Kanufahrt oder so mit schönem Ausblick ins Tal. Und ich denke mir jedes Mal so, vor allem Berg schickt ihr ja so mitten am Tag, wenn im Büro gerade einfach nur die Pest ist. Und du denkst dir so, ach, jetzt.
Ja, also, und das ist ja einfach durch diese Limette, die dann natürlich einfach obligat dazu gehört, ist das einfach eine wunderschöne Sache bei warmem Wetter. Da ist das Erfrischungsbier schlechthin. Das ist einfach, das schmeckt nach Sonne.
Ja, ja.
Genug Werbung, wir werden nicht gesponsert. Das ist eins unserer Probleme. Leider nein. Wenn ihr da draußen seid und ihr seid Microbrewer und ihr wollt Bier loswerden, dann meldet euch.
Ja, da setzen wir auf jeden Fall alle Hebel in Bewegung, um da jede Kooperation möglich zu machen. Ja, so.
Genau.
Ja. Auch beeindruckend, wenn du gerade Bier sagst. Man hätte es nicht gedacht, aber Italien hat echt wirklich sehr, sehr leckeres Bier. Gerade auf diesen Craft-Bier-Zug mit IPAs und sowas sind die ziemlich aufgesprungen, kriegst du überall dort und die sind alle saulecker. Also,
wenn ich auswandere, werde ich das dann mal austesten.
Ja. Ja. So als italienischer Wurzelmann.
Wurzelmann ist auch gut. Der italienische.
Sind wir durch, oder? Oder müssen wir heute noch über Filme reden? Ich weiß es nicht.
Vielleicht, wir wissen das nicht genau. Aber wie gesagt, also Albtraumbucht habe ich nicht zu bieten, aber naja, es kann man ja nicht immer haben. Also wir haben natürlich auch diejenige, die uns das damals empfohlen hat, die haben wir natürlich gefragt, ob sie in Italien nicht vielleicht auch eine schöne Bucht zu bieten hat, wo wir hinfahren können, aber hatte sie nicht.
Ich bin ein bisschen empört gewesen, dass du kein obligatorisches Pisa-Touristenbild gemacht hast. Also du hast weder die Anlehnvariante noch die Penis-Variante gemacht.
Ja, also
wozu fährt man dann dahin? Du kannst auch zum Reichenturm nach Bautzen fahren.
Also ja, das stimmt, aber ich habe das nicht gefühlt. Ich fand das, also dazu war dieser Eindruck von wirklich unzähligen Menschen, die diese Bilder dort produzieren, das hat in mir so alles zusammengecringed, dass ich mir dachte, da muss ich mich nicht noch mit dazu stellen.
Richtig so. So muss das bei jedem sein und irgendwann wird es vielleicht dann mal wieder weniger oder sogar ganz weg.
Ja, ich kann es nachvollziehen. Ich hätte mich aus einer persönlichen Perspektive natürlich trotzdem drüber gefreut.
Ja, das glaube ich. Gut. Ja, hätte vielleicht auch Spaß machen können. Aber na gut. Ich habe, bevor wir zu Filmen kommen, also wir sind natürlich trotzdem im weitesten Sinne bei Filmen, aber ich habe mal wirklich zwei News, eine ganz kleine, die ich nur droppe. Also der Siegeszug von Apex geht ja weiter. Also ist ja jetzt schon zumindest der häufigst geschauteste Netflix-Film dieses Jahr. Tendenz steigend. Und ich muss ja auch sagen, also man, so vom Algorithmus her, hatte ich ja mit Mo schon mal besprochen, wird man ja wirklich zugeballert. Und ich bis heute, also ich kriege immer noch Videos mit Chemical Brothers Go im Hintergrund und irgendwelchen diversen Sachen, die Leute zu diesem Song und dieser Filmszene tun. Das ist aber nur das eine. Das andere ist, das fand ich viel beeindruckender, es war ja auch wieder die Zeit von Cannes. Und in Cannes wurde ein 90-minütiger KI-Film gezeigt, vorgestellt. Und das war ja eine Frage der Zeit, bis das passieren würde. Mhm. Dieser Film heißt Hell Grind und ist sicherlich kein guter Film. Es ist halt dieser typische Film, Fantasy-Klopperei, irgendwas, Gemetzel. Sicherlich 0815, brauchen wir nicht drüber reden, aber dafür hättest du halt einfach random Leute von der Straße dort reinführen können und da hätten mindestens die Hälfte nicht gewusst, dass es ein KI-Film ist. Also, das ist so gut und in sich konsistent gemacht, dass man das halt auch einfach für einen real gefilmten, gedrehten Film halten könnte. Natürlich gibt es Anhaltspunkte und natürlich gibt es so typischen AI-Look, der da irgendwo ist. Das Ganze ist auch eine Art Marketing-Aktion von der KI-Videoplattform Hicksfield AI, die das Ding halt einfach produziert haben, um einfach so eine Benchmark zu setzen und zu zeigen, das geht, das kann man halt machen. Ne, der Film ist, wie gesagt, 90 Minuten lang, hat 500, eine halbe Million gekostet. 400.000 für die Rechenleistung, 100.000 für alles andere, für Prompts schreiben und sowas. Zusammengestückelt ist das aus so 15 bis 30 Sekunden Schnipseln, die man halt immer generiert hat und dann daraus halt diesen Film zusammengebaut hat. Mhm. Und das hat 2 Wochen gedauert. So, und das ist der erste. Mhm. Gucken wir mal, was der 10. ist. Also das wird rasant schnell gehen. Und das wird definitiv einen Markt finden. Und ich meine, ich nehme mich da fast ja nicht raus. Ich meine, er kennt mich. Es gibt durchaus Filmgenres, wo mich die Qualität des Films halt nicht interessiert, sondern da Hauptsache, da läuft irgendwas halbwegs Schaubares, Unterhaltsames, im besten Fall noch in irgendeiner Art und Weise irgendwie Sympathisches oder sowas. Und da kannst du mit so einem AI, wenn das funktioniert, kannst du da am Fließband diese Filme billig produzieren. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis das passieren wird.
Naja, bei den Oscars gab es ja jetzt auch schon diese Richtlinien, ne, dass da sowas nicht nominiert wird und bla. Und mal gucken, wie lange das hält. Ich denke halt nur, diese Labels, das ist ein KI-Film, das wird noch eine Weile dauern, ehe das, glaube ich, so in der Allgemeinheit für akzeptiert wird, sage ich jetzt mal. Was ich eigentlich viel schlimmer finde, ist, das, was an KI schon gemacht wird, also wahrscheinlich so, um Drehbücher zu schreiben und Co., auf der einen Seite halt, was noch unentdeckt ist, oder halt wie in diesem neuen Film, der jetzt mit Val Kilmer kommt, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, As Deep as the Grave heißt der, und da hat der ja, also die Nachlassverwaltung, also seiner Tochter ist das, glaube ich, hat ja mit dem Regisseur einen Deal gemacht, dass Val Kilmer da als KI-generierte Figur auftauchen kann. Und das ist ein normaler Film, also ich glaube, da spielt auch Tom Felton und so mit, ein Historienfilm, und er spielt dort in verschiedenen Zeitebenen. Und das ist natürlich prädestiniert auch für KI. Also, du brauchst halt den Menschen dann, kannst ihn halt relativ, also detailgetreu anhand alten Materials da rein casten in jedem Genre. Und das ist halt das Aushängeschild des Films. Und da frage ich mich, wie wird das? Dann wird das auf Ablehnung stoßen? Ist das so eine Art, Leichenschändung? Auf der anderen Seite ist es ja auch gewollt von denen, weil die abkassieren können. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht oder ob ihr den Trailer schon mal gesehen habt, aber ich würde nicht in einer Sekunde des Trailers zumindest vermuten, dass das Fake ist. Hm.
Also. Nee, also davon gehört nichts. Und das ist halt genau dieses Thema, womit ich mich halt wahnsinnig schwer tue. Ich meine, so ähnlich wie mit dem hatten wir es ja auch schon, als wir noch nicht so sehr über KI gesprochen haben, sondern über Deepfakes. Da war das ja halt auch schon möglich, irgendwelche Leute, die gescannt sind, da halt irgendwo einzusetzen in Filmen, obwohl die schon tot sind oder weiß der Geier irgendwie was. Also das gab es ja auch schon. Und das wird dann mit Hilfe von KI halt noch krasser, und irgendwann kannst du es halt auch nicht mehr auseinanderhalten. Das wird schon so passieren. Und dann musst du dich halt wirklich fragen, ob du jetzt halt einen Film mit KI machst oder ob du einen Animationsfilm machst. Ist gedanklich auch nicht mehr so weit eigentlich auseinander, wenn du von einer gewissen Richtung drauf guckst. Also deswegen muss man sich halt wirklich fragen, wo ziehst du deine persönliche Grenze? Und ich glaube, da hat jeder so ein bisschen eine andere. Aber mein erster Impuls ist auf jeden Fall, ich will eigentlich davon nichts sehen. Das ist echt schwierig. Genauso wenig, wie ich eigentlich KI-Musik hören will. Auch wenn da bestimmt mal auch gute Sachen dabei sind. Aber ich
will das einfach nicht haben. Am Ende ist ja so, dass die meisten KI-generierten Sachen füttern einen relativ einfach zu befriedigenden Markt. Also die Musik, die KI-Musik ist ja selten gut und trotzdem hören sie Millionen Leute, weil das dann die tatsächlich den Unterschied nicht hören. Und ich bin ziemlich fest der Meinung, dass die Oscars können sich ja auf die Fahne schreiben am Anfang, was sie wollen. Irgendwann wird es den technischen Oscar für KI geben oder sowas, weil letztlich musst du auch im Prompt schreiben und im Zusammensetzen und sowas wahrscheinlich ziemlich gut sein, um wirklich einen Film herzustellen, ne? Und ich glaube schon, dass sie sich da vielleicht noch eine Zeit lang verwehren können, aber so in 10 bis 20 Jahren wird es da einen technischen Oscar für geben, da bin ich mir ziemlich sicher. Ob man dann Filme gucken will mit, ne, der neue Film mit Bruce Lee oder sowas oder einen Film mit James Dean wollen sie ja schon seit 40 Jahren machen. Und auch da haben die Nachlassverwalter ein grünes Licht gegeben. Insofern werden wir das auch nicht aufhalten können. Ich würde mich denen insofern verweigern, wenn ich. Also ich bin da eigentlich eher so bei Berg. Wenn die jetzt einen Film machen, wo ich sage, ich habe generell erstmal ein Interesse, würde ich mir den ansehen. Aber es füttert halt die Maschinerie, die Kino kaputt machen wird über kurz oder lang und nicht größer. Und das tun wir sowieso schon, weil wenn wir uns die erfolgreichsten Filme der Welt derzeit angucken, dann sind zwei davon so mies, dass man eigentlich kotzen möchte die ganze Zeit. Aber sie knacken einfach die ganzen Gelder, sie kriegen da, sie sind knapp an der Billion. Ne? Und dann musst du dich halt fragen, ja, wer will denn den neuen Film von David Lorry sehen? Wer will denn den neuen Film von Osgood Perkins sehen? Das sind verschwindend geringe im Vergleich zu, wer guckt sich den letzten herzlosen Mario-Film an? Das ist halt, wenn es ein schneller Markt ist, da werden Leute arbeiten, solange am Ende jemand Geld verdient, wird das kommen und dann lassen wir es über uns ergehen.
Noch ganz kurz dazu, es ist wir sagen immer KI, aber was ist KI? Also ich kann mich daran erinnern, dass Oliver Reed schon zum Leben erweckt wurde wieder für Gladiator oder was weiß ich, Paul Walker. Das ist auch künstliche Intelligenz, die was zusammengerechnet hat. Und da haben wir alle gesagt, ja geil, wie sie das gemacht haben, die Zauberkünstler aus Hollywood. Und jetzt, weißt du, jeder muss das für sich selbst definieren, da gebe ich euch recht. Und auf der anderen Seite, ich bin eigentlich aus dieser Phase, dass ich das negativ sehe, schon fast wieder raus, weil ich jetzt schon in der Musik auch und auch generell in der Kunst merkst du jetzt schon so viel Gegenbewegung, dass Leute wieder mit Absicht in Anführungsstrichen mehr künstlerisch denken oder mehr kompliziert denken. Also diesen Umweg gehen und nicht das sichere Songwriting und das sichere Cover oder also diese Nummer sicher Geschichten einfach der KI irgendwie überlassen und einfach wieder neue Wege gehen. Und ich glaube auch, dass die Menschen irgendwann danach sehen, das wird irgendwann in 10 Jahren ein Label, das wird nicht mehr so lange dauern, nicht KI generiert. Dieser Film wurde an echten Locations gedreht. Und dann werden die Leute plötzlich ins Kino rennen und sagen, wie haben die das gemacht? Die sind da wirklich hingefahren. Krass. Deswegen, ich glaube nicht, dass das Kino deswegen untergeht. Es wird aber auf jeden Fall ein Paradigmenwechsel wieder sein.
Ja, und das ist ja, da braucht man ja nicht nur auf die Filmwelt zu gucken. Also ich finde ja KI sehr generell, das ist ja nun mal einfach auch das beherrschende Thema und das ist einfach schwierig und es kann schon gut sein, dass die Gesellschaft sich genau aufspalten wird in Leute, die an KI glauben und da alles reinsetzen und alles konsumieren und Leute, die es komplett ablehnen und das wird einen ziemlich fetten Graben, glaube ich, hervorrufen. Und das dadurch, dass es aber in den Zweigen, wie Mo schon sagt, wo die Kohle ist, nicht mehr wegzudenken sein wird und diese Zweige deutlich mächtiger sind, wird es halt alle die da Skeptiker sind oder das ablehnen oder sowas, die werden halt irgendwo Menschen dann zweiter Klasse sein. Das könnte ich mir gut vorstellen.
Schauen wir mal.
Ja, dann ist das jetzt ein bitterer Unterton, aber ich wollte es einfach mal angesprochen haben, weil ich das auch, also diese Entwicklung, die wird jetzt halt immer Schlag auf Schlag gehen, immer schneller und wir werden immer mehr davon sehen. Und dann müssen wir mal sehen, was da los ist. Da lobe ich mir doch die Feelgood-Filme, die man im Urlaub gucken kann. Habe ich nämlich einen mitgebracht, den ich ja sonst, mache ich das ja nicht, diese Frühstücksfilme euch hier zu pitchen, aber einer davon, der ist wirklich so angenehm, dass man den ganz, also der tut ja wirklich kein weh und der heißt Das Glück hat 8 Arme, ist auf Netflix verfügbar, ist mit Ja, mit Sally Field in einer der hauptsächlichen Rollen dort und mit unserem Freund Lewis Pullman. Und das spielt in einer Kleinstadt am Wasser und da ist ein Aquarium und da ist ein Oktopus. Und der Oktopus ist ein bisschen die Erzählstimme des Films und erzählt so, dass er aus dem Meer kommt und jetzt eben in dieser Einrichtung ist und erzählt halt von der Putzfrau dort, das ist Sally Field. Und Lewis Pullman ist so ein junger Kerl, der da in die Stadt kommt, um nach seinem Vater zu suchen und der aber dann mit seinem kaputten Van in eine Werkstatt muss, hat aber keine Kohle und fängt dann eben an, auch dort zu putzen und dann existiert so eine Freundschaft und der Oktopus erzählt halt davon und sagt dann so, dass er eben diese zwei Seelen, die sich eigentlich sympathisch finden, wo irgendwie zusammenbringen muss, also nicht romantisch, sondern weil es sind ja Wahnsinns-Altersunterschied, sondern einfach so, die sind beide irgendwie einsam und denen fehlt was im Leben und der will irgendwie die Freundschaft zwischen denen dann herstellen und dann passieren dann so ein paar Sachen, die man da erfährt. Das ist alles natürlich auch ein bisschen vom Reißbrett und das ist alles vorhersehbar, aber es ist alles wahnsinnig herzlich. Es ist eine schöne Location, es ist eine coole Geschichte. Also wenn man da wirklich mal Bock hat auf was sehr, sehr Seichtes, was einfach ein schönes, wollig, warmes Gefühl in der Magengegend macht, da kann man sich den ganz getrost angucken. Ich fand den wirklich, wirklich unterhaltsam und schön. Das Glück hat 8 Arme auf Netflix.
Dem Krako oder Oktopus, Oktopus, ne? Dem passiert nichts,
Oktopus.
Ne? Oder?
Nein.
Gut.
Also, was heißt, der muss wird auch keine irgendwann mal an Altersschwäche sterben. Aber ihm passiert nichts, er wird nicht.
Okay.
Ich habe gedacht, das ist eine Doku, wie damals hier mein Lehrer, die Krake. Oder wie der hieß.
Ja, nee, das war mein Lehrer, der Kraken, ja.
Der so Kraken, hieß
das,
glaube ich.
Nee, das ist nicht. Das ist wirklich ein Spielfilm einfach.
Ach so.
Und das ist einfach nice.
Viel gut.
Kann man machen. Viel gut.
Ja, dann kommen wir von viel gut zu viel Shit. Not Without Hope ist auf, ich glaube, das ist auf Prime rausgerotzt worden. Der ist von dem Filmmacher, der uns zuletzt The Rip gegeben hat. Aber auch Shadow Force und Cop Shop, den ich ja ganz gut finde. Das ist ein schöner, kleiner, fieser Film. Und Boss Level hat er gemacht. Also er liebt auch seinen Frank Grillo. Der spielt hier aber nicht mit. Das ist auch eins der Probleme. Not Without Hope ist basiert auf einer wahren Geschichte. 2009 sind eine Handvoll Freunde mit einem Boot rausgefahren, wollten fischen und wollten sich da einen schönen Tag machen. Darunter waren zum Beispiel die beiden Footballplayer Marquis Cooper und Corey Smith. Und dann gerät das Boot in einen Sturm und die vier Männer gelten dann als verschollen. Und das ist jetzt quasi der Film dazu. Es ist jetzt kein Geheimnis, was da passiert, sondern das ist so einer von den Survival-Thrillern, so wird er verkauft, die dir dann einfach erklären, wie das dazu gekommen ist. Das heißt, wenn ich jetzt sage, dass nicht alle überleben, dann ist das kein Spoiler. Gerade diese beiden Footballspieler, die werden halt das nicht überstehen. Das weiß man aber auch. Das Schlimme hier ist, also zum einen Zachary Levi, ich finde einfach, das ist der absolute Lappen. Und es wäre mir ein inneres Rodeo, wenn der aufhört, Filme zu drehen, weil der das nicht kann. Das ist so schrecklich. Das Ding ist pathetisch ohne Ende. Also Not Without Hope ist hier wirklich so ein bisschen dieses unterschwellige Thema. Wir müssen die Hoffnung behalten. Und dann haben die vier untereinander, wenn die Sport treiben, auch noch so einen Schlachtruf. Wie war das? Ich bin stark, du bist stark, wir sind stark. Und das hören wir ungefähr 634 Mal, bis die endlich anfangen abzunippeln. Können wir dann bis an dem Punkt auch schon gar nicht mehr erwarten. Das ist natürlich eine tragische Geschichte. Dieses Bootsunglück ist schrecklich, das hätte nicht passieren sollen. Aber die eigentliche Tragödie, glaube ich, auch für die Familie, ist dieser Drecksfilm jetzt hinterher. Das ist so unlogisch. Nichts, was da passiert, macht Sinn. Und so kann es nicht gewesen sein. Also die fangen wir mit so einfachen Sachen an. Es ist halt, alle wissen, dass ein Riesensturm kommt. Und diese Vollhonks gehen mit einem 6-Meter-Boot trotzdem raus aufs Wasser. Und es reicht natürlich nicht, dass sie Vollhonks sind. Das sind halt reiche Vollhonks. Und deswegen interessiert die Sicherheit nicht so. Ah, Schwimmwesten.
Blah, kann man sich kaufen.
Ja, so ein Notrufsignal. Blah, das machen wir alles nicht. Das heißt am Ende, die sind auch ein Stück weit wegen ihrer eigenen Dummheit gestorben. Das soll man nicht sagen, weil die sind ja schon tot, aber die kennen mich ja nicht, was soll mir passieren. Die Küstenwache sucht.
Man soll ja über Tote nichts Schlechtes sagen.
Ja, ich sage ja nichts Schlechtes. Sind. Dann sage ich das über die Lebenden. Also der war auch ein Vollhong. So. Und die Küstenwache sucht wir sehen das in stockfinsterer Nacht, dann schneiden wir zu dem Boot und da ist hell. Hä? Die, also, weißt du, die sind so 20 Kilometer voneinander entfernt. Also immer wenn es zur Küstenwache geht und die sind auch mit ihrem großen Booten unterwegs, dann ist richtig, das Wasser ist rau. Und wenn wir zu den Jungs auf dem Boot schneiden, dann ist das Wasser absolut still. So riesige, sind wir wieder bei unseren Freunden, Achtung, Flashback zur letzten Folge, Haie sind wieder mit am Start und kreisen das Boot mit Flossen, die so groß sind wie fast das ganze Boot. Das Boot ist 6 Meter lang und der Hai passt da, also weißt du, du hast das Gefühl, das sind alles so Megalon-Riesenhaie.
Musst du mir leid, dass du sagen musst, oh, jetzt bin ich an Bord, jetzt hast du mich.
Ja, ja, pass auf, man denkt ja, jetzt gehen wir so in Richtung Haifilm. Ah, nee. Mhm. Das nicht, nee. Wir schneiden stattdessen lieber wieder zu wildfremden Matrosen, die wir nicht kennen, die auf dem Boot der Küstenwache stehen. Und zwar so. Also ich mache jetzt hier meine Hand über meine Augen und so stehen die da und gucken über das tosende Meer in der Hoffnung, dass irgend so ein Freckel dieses kleine Boot dann findet.
Hä? Ja.
Ja.
So abwegig ist das doch nicht.
Ja, ja, genau. Also die stehen dann regungslos an Deck und unterhalten sich, dass das für das kleine Boot schon kaum noch Hoffnung gibt, weil ja das große Boot schon so heftig wackelt. Nur wir schneiden halt wieder zum kleinen Boot und da wackelt gar nichts. Dass das Ganze ein niedriges Budget hat und wir die ganze Zeit sehen, dass sie hinter einem Greenscreen sind oder in der Volume oder sowas, das kann man vielleicht noch verzeihen, aber dieses Drehbuch ist wirklich ganz, ganz schlimm. Die Familie wartet dann auch erstmal sagenhafte 18 Stunden in dem schlimmsten Hurricane, die diese Küste je gesehen hat, bevor sie die vermisst melden, weil das sind ja 4 erwachsene Männer. Ja, die werden schon wissen, was sie da machen, sagen die Frauen sich. Die rufen sich gegenseitig an, trinken Wein und sagen, noch keine Panik machen, nein. So, der Kapitän der Küstenwache, der ist Josh Dunhill, spielt den. Der hält dann erstmal so einen extrem langen Monolog, bei dem du dich fragst, wieso erzählst du uns das? Und zwar erzählt er uns etwas über Unterkühlung. Wie schlimm Unterkühlung ist, Hypothermie, Unterkühlung, was das alles mit dir macht. Das erklärt er dir, damit du das verstehst, wenn du 5 Minuten später siehst, dass einer von denen das hat. Unterkühlung ist zumindest in Meeresterminologie vielleicht schlimmer als auf dem Berg. Denn Meerwasser scheint das Blut so sehr zu vergiften, dass du richtig sauer wirst. Dann bist du so quasi wie einer der Zombies bei 28 Days Later. Du wirst halt, also du bist Wut pur. Und aus Wut pur entsteht dann natürlich Kill. So. Das ist absolut billig produziert, ist absoluter Schrott. Verschwendet nicht eure Zeit, wenn ihr das seht. Das Cover ist natürlich so aufgemotzt, von wegen kleines Boot in großer See und Survival Thriller. Das ist kein Thriller. Das Einzige, was euch da vielleicht an Bord hält, ist, dass immer, wenn sie diesen blöden ich bin stark, du bist stark, wir sind stark, dass ihr dann anfangt dabei zu saufen, dann könnte das noch Spaß machen. Ansonsten rate ich euch wirklich davon ab, ganz dringend. Mo in Gefahr.
Ich bin stark.
Du bist stark. Wir sind stark. Das könnte unser neuer Abschluss werden.
Ja, finde ich nicht schlecht. Also zumindest heute müssen wir das machen. Ja. Das sollten wir tun.
Ich finde aber auch, wir sollten an uns glauben. Das ist ganz wichtig.
Ja, ja. Natürlich.
Einfach nur so. Ja, ich war auch in Gefahr. Also beziehungsweise mit meiner reizenden Kinosesselbegleitung waren wir nämlich im Muttertagsspezial zu Glenkill. Ja, Glenkill, ein Schafskrimi, wurde nämlich, warum auch immer, auserkoren, der Muttertagsfilm der Nation zu sein. Das haben wir uns natürlich nicht nehmen lassen, weil wir an dem Tag ins Kino wollten und dachten...
Ja, weil der Hugh Jackman, das ist doch so Schwiegermutters Lieblingstyp.
War der Hook. Ja, zum einen komme ich ja eh nicht drum rum, weil, Berg, du wirst noch drüber sprechen. Du hast den ja auf deine Most Wanted nominiert.
Ja, und zum anderen, kam eben denkbar ungünstig, weil ich gerade in Urlaub war und ich will nicht auf Italienisch gucken. Das ist
bestimmt lustig, genau. Original heißt The Sheep Detectives, ist eine Buchverfilmung. Lustigerweise das Drehbuch von Craig Mazin. Also wir erinnern uns, Last of Us, Chernobyl. Also okay. Leicht das Genre gewechselt, der Gute. Und es geht um das Dorf Glenkill. Da ist ein Schäfer, der von Hugh Jackman, wie gesagt, gespielt wird. Der hat eine verrückte Rollenwahl. Also wenn ich mir den Trailer von Death of Robin Hood angucke, irre. Egal. Der wohnt dort mit einem, in so einem Wohnwagen auf einer Wiese und verbringt seine Zeit damit, seinen Schafen, die er da hat, Kriminalromane vorzulesen. Das ist super, super süß. Die Schafe, das ist so ein Schweinchen namens Babe-Prinzip. Also er hört die Schafe nur Schafmäh machen, aber die unterhalten sich, genau ungefähr so klingt das, aber die unterhalten sich untereinander natürlich und rätseln die ganze Zeit mit. So, und die leben auch in so einer ganz süßen Naivität, in so einer seligen Ungewissheit und glauben, wenn der Tod kommt, dann verwandeln sich Schafe in Wolken. Also das, was den Menschen in den Kriminalromanen passiert, kann denen nicht passieren. Das gilt ja für alle Tiere. So, und dann haben die noch einen geilen Move. Wenn es zu einer unangenehmen Situation kommt, können die einfach sagen, 1, 2, 3, wir vergessen die. So, und dann können die einfach vergessen, dass da gerade was Schlimmes passiert ist. Dann gibt es noch ein sogenanntes Winterlamm da auf der Wiese. Das ist halt ein Lamm, wie der Name schon sagt, was im Winter geboren ist. Und das sind Ausgestoßene aus der Herde. Ist wohl bei Schafen so, bin jetzt nicht der Experte. Und das wird die ganze Zeit gedisst und gehört nicht zur Gruppe dazu. Und naja, so könnt ihr euch das dann vorstellen, wie die Konstellationen sind. Und eines Morgens wird eben Hugh Jackman vor seinem Wohnwagen tot aufgefunden. Und dann kommen jede Menge Leute aus diesem schrulligen Dorf, die da keine Ahnung haben, vor allem Polizist von Nicholas Brown gespielt. Das ist der Scene-Stealer im Film. Greg aus Succession, er ist großartig, weil er einfach ein übelster sympathischer Trottel ist und der sagt gleich, ja, hier Herzinfarkt, was soll es denn noch sein? Da kommt so ein Reporter noch da an, gespielt von unserem neuen He-Man, ich weiß den Schauspielernamen gerade nicht, aber wenn er genauso schlecht He-Man ist, wie er in dem Film hier spielt, dann erwarte ich da nichts Besonderes, weil er war nicht ganz so toll, aber egal, die Figuren sind alle nur Kulisse. Emma Thompson rennt da noch irgendwo rum und ein Conleth Hill, also keine Ahnung, hättest du auch alle austauschen können. Highlights sind hier die Schafe. Manche von euch mögen das ja, mögen ja Anke Engelke und Bastian Pastewka. Steven hat mir letztens schon wieder einen mit LOL an die Backe gequatscht. Der wird sich vielleicht freuen, dass die Hauptschafe sprechen. Und die Schafe sind alle super süß. Also wirklich super, super süß. Die sind nicht super fotorealistisch. Die umgehen das so ein bisschen, dass es nicht so wie in diesem König der Löwen-Film Uncanny ist. Also die sind schon klar CGI, aber noch realistisch genug, dass das Fell einfach, das sieht alles so toll aus. Du willst die alle knuddeln. Der Film geht einem ans Herz. Das ist ein einfach schönes Dorfsetting. Keine Ahnung, es ist so eine schöne heile Welt so im Prinzip, auch wenn es einen Mord gibt. Und das ist so die Form von Kitsch, die ich halt gern mag. Und dann hast du halt ja leider noch diesen Whodunit-Plot und der ist halt ziemlich dämlich und du kommst halt nach der Hälfte des Films eigentlich schon drauf, um was es da geht. Und deswegen frage ich mich schon ein bisschen bei dem Film, wer dann jetzt dann die Zielgruppe ist, weil ich war es halt nicht und deswegen konnte ich ihn nicht so feiern, wie ich es gern wollte. Weil der ist dann vielleicht dann doch eher für Kinder oder eben für die Muttis am Muttertag. Also so, dass das eher dann so seicht sein soll. Also, da weiß ich nicht. Zwischendrin gab es auch mal sehr emotionale Sequenzen, wo du fast schon ein Tränchen runtergekullert ist. Da dachte ich mir so, ein bisschen tonal ist der nicht ausgegoren. Also der will einerseits ein Pixar-Film sein, so von der emotionalen Wucht und von den Moralpredigten, die er hält. Auf der anderen Seite ist der halt ARD Sonntagnachmittag. Und deswegen war ich da so ein bisschen desorientiert. Aber, lange Rede, kurzer Sinn, er wird euch gefallen. Ihr macht damit nichts falsch und ihr habt eine schöne Zeit mit dem. Also wenn ich den schon süß fand, dann werden euch ja die Herzen brechen. Was war das für ein Tier? Ja.
Ein Schaf.
Okay. Also ich habe den zwar nicht auf meiner Liste der Filme, die ich unbedingt sehen wollte dieses Jahr, aber ich gucke den trotzdem, weil ich fand das Buch sehr gut. Mir hat das gefallen von der Leonie Swans. Ich fand das sehr charmant. Bin ich gespannt, was sie... Weil, also, ja. Die berührt im Buch schon allerhand Dinge und da ist der... Also der Mordfall auch gar nicht so banal, wie das jetzt gerade bei dir klingt, aber gut.
Ja, das habe ich tatsächlich auch gehört. Im Buch ist das, also das Buch ist ein bisschen ernster als der Film wohl, aber macht euch das selbst.
Also im Hintergrund auf der Metaebene macht er sehr viel auf. Der macht sehr viel eben perspektivisch auf, so wie lebt die Welt, was tut die Welt, verstoßen zum Beispiel, Anderssein, Andersartigkeit, sowas halt. Das sind da so alles Themen. Ja, wenn der greifbar ist, wird der geguckt und dann kommen der Berg und ich sicherlich nochmal zu einem Schlussfazit irgendwann zusammen.
Genau, wir sind dann die Wölfe im Schafspelz und erzählen da mal nochmal was. Und fragen uns, ob wir das Gleiche tun würden. Nämlich, das ist eine Serie, die wollte hier Mo anbringen und hat uns das angepriesen in unserem Chat, ja. Und meinte so, oh, müsst ihr unbedingt gucken, ist auf Apple, ist eine spanische kleine Miniserie und so, guck das mal. Ganz viele Twists und so. Und Chronist wie ich bin, hole ich das natürlich aus der Versenkung und schicke ihm sofort Ja, die Folge, in der das nämlich Steven schon mal mitgebracht hat, der war nämlich großer Fan. Der war äußerst begeistert von der Serie. Du würdest das Gleiche tun, you would do it too. Oder das Original heißt, tu también lo harías.
Oh, da will ich in der Marketingabteilung sitzen und die zweite Staffel einfach mit einer 2 hinten schreiben. Das ist doch egal.
Ja, ja, das hört sich so schön an, das kann man praktisch nicht mehr verbessern. Ja, und die hat Mo jetzt gesehen und wird sie uns jetzt einfach nochmal anpreisen.
Ja, ganz kurz mache ich es dann, weil ich wusste das nicht. Ich hatte das nicht so vor Augen. Das ist aber auch der Fairness halber, das ist schon so 5/12 Folgen her gewesen, dass der Steven
ja, das war im Dezember 2024 in Folge Nummer 88, The Obermufties of Kotlets.
Ja, so, und da war ich nicht dabei und deswegen habe ich das nicht gehört. Oder hab's wieder vergessen, meine Cache-Datei werden ja sehr regelmäßig geleert. Ist ja bei Steven auch so, der hat ja über Perfect Neighbor geredet, als hätte ich das nicht schon mal gemacht. Habe ich aber, und zwar auch sehr ausführlich. Oder war das nur in meinem Kopf? Das ist auch egal, denn ich fand die auch gut und der Berg ja nicht so. Und das ist ja dann auch schon wieder, das ist ja dann auch schon wieder spannend, weil, also es fängt erstmal damit an, dass offensichtlich ein Raub in einem Bus stattfindet. Und zwar ein Bus, der vom Flughafen irgendwo hinfahren soll. Da setzen sich dann 3 Personen im Bus Masken auf und überfallen die Leute. So, soweit, so klar. Es stellt sich dann innerhalb dieser 25 bis 30 Minuten Folgen dann aber immer raus, dass immer am Ende der Folge ein anderer Blick auf dasselbe oder ein neues Puzzleteil dazu kommt. Und das Ganze nicht so ist, wie es dann scheint. Und sowas mögen wir ja. Und ich mag das vor allem, weil wenn es dann auch noch so knapp präsentiert ist, also sprich so ein Halbstünder, dann kann man das halt sehr schnell wegschnecken, was ich dann auch gemacht habe. Und fand die wirklich durchgehend gut. Auch das nachher, das Ende hat mich zufriedengestellt, was dieser spanischen Serie oder was spanischen Serien generell oftmals ja einen Pluspunkt bei mir einbringt, ist eben, dass selbst kleine Rollen fand ich hier hervorragend gespielt. Also ich habe hier jedem seine Rolle abgenommen. Ob das jetzt die alte Frau ist, die im Bus sitzt, das ist nicht so eine alte Oma wie aus dem Fernsehgarten, sondern da merkst du, die hat auch schon öfter mal geschauspielert und ihre Rolle ist nicht besonders groß, aber du nimmst denen das allen ab. Und ich fand auch jeden Twist so weit nachvollziehbar und auch glaubhaft und spannend. Und vielleicht war es auch meine Stimmung, aber ich war reingezogen. Ich wollte wissen, wie es ausgeht. Es ist jetzt nicht, also das ist jetzt nicht unter den Top 10 der Serie, also dies Jahr ja sowieso nicht. Ich Nappel dachte ja, die wäre brandneu. Dachte der Steven, die ist schon 2 Jahre alt. Naja, egal. Ich fand das sehr, sehr gut. Mir hat das viel Spaß gemacht. Man braucht nicht viel Zeit, um alles zu gucken. Und jetzt kann das Berg ja nochmal sagen, warum er das scheiße gefunden hat. Und dann könnt ihr das abwägen. Wer hat wohl mehr Recht? Der Typ, der immer Trash-TV guckt und nur Romanzen und Schlonzen. Oder Icke? Der selber mal dann, ne?
Ja. Man weiß es nicht genau. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass es scheiße ist. Ich habe denen trotzdem, glaube ich, 6 von 10 Punkten gegeben. Ich fand das in Ordnung. Und ich war, glaube ich, auch so am Anfang mehr gehypt. Also man kommt da sehr gut rein, weil das Thema ist wirklich einfach interessant aufbereitet. Und die ersten Twists, die treffen einen schon gut. Aber ich glaube, so im Verlauf ging es mir auf den Keks. Das waren mir dann einfach zu viele Twists. Das ist auch so ein bisschen das Ding, warum ich ja auch The Departed zum Beispiel nicht so feiere, weil das ist mir dann zu viel. Einfach Twist nach Twist nach Twist nach Twist ist mir einfach zu doll konstruiert und da konnte ich das nicht so richtig gut ab. Aber ja, diesen Charme einer spanischen Serie ist kaum zu toppen, finde ich auch, weil das macht immer was her. Es ist ein bisschen eine andere Sehgewohnheit, es sind unverbrauchte Gesichter, das macht halt viel, viel aus. Wenn du das jetzt mit US-Schauspielern machen würdest, würdest du halt viele Twists vorhersehen, weil du einfach sagen würdest, ach, die Rolle, ja, der ist deswegen besetzt, weil der spielt dann später mal eine größere Rolle als jetzt. Das weißt du halt alles da nicht. Und das ist der Vorteil. Ich bin ja auch immer noch, in meiner Erinnerung ist es, glaube ich, nicht mehr ganz so, aber ich weiß, damals haben wir Haus des Geldes gefressen. Das war für uns die absolute Serie und die ist wahrscheinlich in meinen Top 10 der besten Serien, die ich je gesehen habe. Ich mochte das einfach unglaublich gerne. Das hat einfach so diesen Charme. Das Spanische, das funktioniert da schon. Also das kann man gucken und ich glaube, wie du hast das in einem Zungenschlag drinne. Ne? Man muss die Stimmung haben, wenn man die hat und das vielleicht dann auch wirklich so aufsaugt und wirklich vielleicht noch sogar noch an einem Stück durchguckt. dann kann das einem eine wirklich gute Zeit machen. Ich glaube, so in Masse waren es mir zu viele Twists und zu viel Konstrukt am Ende. Aber das ist Geschmackssache. Deswegen angucken, bekommt man auf Apple. You Would Do It Too heißt es dort, glaube ich. Mhm. Das ist echt manchmal so schwierig zu finden aufgrund der Übersetzung oder Nicht-Übersetzung des Titels.
Ja. Na, was du auch tun würdest, ist auf jeden Fall den nächsten Film gucken. Weil ja,
sicherlich.
Das ist, würde ich dir pitchen als Mischung aus Fargo und Nobody mit Bob Odenkirk. Also mach mal hin. Das ist quasi ein Film, der für dich geschaffen wurde. Aber ich glaube auch für uns, Mo, oder? Weil ich hatte durchaus Spaß mit Normal. Mhm. Wie geht's dir da?
Also Normal ist das, was ich mir von Nobody 2 erhofft habe und nicht bekommen habe. Ganz simpel. Also Nobody 2 fand ich leider ein bisschen underwhelming. Die gesamte Idee, die Familie geht in Urlaub und das fand ich halt irgendwie alles blöd. Und in Normal ist das eben nicht so. Da haben wir Bob Odenkirk, der ist Aushilfs-Sheriff. Immer dann, wenn ein Ort einen Sheriff verloren hat oder der geht in Rente und sie haben noch nicht den neuen eingekauft, dann geht er da mal hin, mal für ein halbes Jahr, mal für ein Jahr. Und das findet er auch super. Das erzählt er uns so ein bisschen aus dem Off. Er ist der Typ, der für sowas eben gemacht ist, weil er lässt sich nur so weit immer auf die Probleme der Leute ein wie nötig und dann kann er wieder weggehen und dann ist er wieder woanders und fängt wieder vorne an. Und das geht halt in Normal, der Stadt, in der alles so normal ist und in der die Leute einfach nett und lieb winken, am Straßenrand stehen, geht das dann halt irgendwann nicht mehr. Wenn ihr den Trailer gesehen habt, dann wisst ihr schon, dass das ein richtiges Hau auf die Schnauze-Ding ist. Das geht auch relativ zeitig los und das fand ich charmant. Das ist jetzt hier nicht, weißt du, das ist fun und forgettable, würde ich mal sagen. Das ist, weißt du, oben rein, unten raus. Und ich sehe mich den in einem halben Jahr wieder gucken oder so, weil so ist es mit Nobody auch. Ich glaube, den haben wir schon 5 oder 6 Mal gesehen, weil du halt weißt, was du kriegst. Und an so Abenden, wo du dich nicht entscheiden kannst und willst nicht 14 Stunden scrollen oder irgendwie sowas, da kommt der Bob Odenkirk, für den wir ja alle irgendwie einen Platz in unserem Herzen haben, mit dieser kleinen Comedy-Action um die Ecke, die einfach rundum Spaß macht, spielt im Schneesetting, Berg ist an Bord, hat quirky Charaktere, Berg ist an Bord und ist halt, wie gesagt, für mich das bessere Nobody.
Ja, und Steven ist auch an Bord, weil nicht wundern, wenn ihr den Film schaut, ihr habt euch nicht verklickt oder seid in den falschen Kinosaal rein. Am Anfang spielen die Yakuza eine Rolle. Mhm. Ich war wirklich hart verwirrt. Was? Hä? Was ist das denn jetzt? Weil ich auch einfach nichts verstanden habe. Und dann wird das irgendwann in diese Geschichte eingewoben. Also der Name ist auch irreführend, denn normal ist in dem Städtchen halt gar nichts. Das sehen wir halt von Anfang an. Die haben ein Waffenarsenal. Analog einer Militärbasis kannst du, das fand ich super lustig. Die wird dann natürlich auch ausgiebig eingesetzt von Bob Odenkirk. Und der Fuhrpark von Normal lässt vom weiß nicht, Räumpanzer bis zum Riesenschneeflug einfach keine Wünsche offen. Das ist einfach Standard dort. In der Eisenbahnhandlung kann sich der interessierte Handwerker Dynamit kaufen, ist auch kein Problem. Du kriegst im Restaurant ein paar Langwaffen, wenn du möchtest. Es ist alles ein bisschen merkwürdig. Und dann gibt's eine Lady in so einem Handarbeitsladen, die hört halt die ganz selbstverständlich den Polizeifunk ab, um einfach up to date zu bleiben. Und und irgendwann gibt's da so zwei absolute Nobodies, die überfallen halt die Bank. Ja, und dann wird plötzlich der Yakuza-Plot mit aufgegriffen, weil dann geht plötzlich im japanischen Osaka ein Biber los und kurz danach treffen sich alle in Normal und dann ist Bob Odenkirk als traumatisierter Kopf dazwischen, zwischen den Fronten und fragt sich, was ist das für eine Scheiße hier? Ich wollte doch nur ad interim hier kurz mal aushelfen. Und naja, und dann wird es ein bisschen John Wickig. Hier, Colstead hatte, glaube ich, auch das Buch geschrieben, das Drehbuch. Und ich hatte, ja, auch wie Dumo, großen Spaß mit der Nummer. Das ist kein Martial Arts hier. Also er macht hier nicht Kampfsport. Er ist ja einfach so ein abgefuckter Cop, der halt einfach plötzlich ein Waffenarsenal wie der gute John Rambo zur Verfügung hat. Und
Und wenn er das nicht hat, dann nimmt er halt auch mal so einen Schnitzelklopfer und macht mit dem, was man machen muss.
Oh ja.
Das ist halt alles, die Fights sind schon gut, es ist schön choreografiert, das sieht gut aus und das kommt in knackigen 90 Minuten daher. Also das will auch gar nicht viel mehr von dir. Genau. Das ist der perfekte Freitagabend-Hirnausfilm.
Er macht halt absolut nichts neu, aber das ist auch nicht schlimm.
Ja. Das ist nicht schlimm. Dafür haben wir jetzt vielleicht so einen kleinen Film in Gepäck, über den man durchaus stolpern muss, sonst verpasst man den. Man weiß es halt einfach, das ist kein großer Film, das ist ein ganz kleiner Film mit einer pfiffigen Idee. Und ich war selber schon im Streamer beim Drüberscrollen und habe mir gedacht, ach, das ist irgendwie interessant. Und habe einen Trailer geguckt und dachte, ach, cool. Und da noch aber noch nicht frei war, sondern nur zum Kaufen, habe ich mir erstmal bloß auf die Liste gesetzt, dachte, ja, bei der nächsten 99 Cent Aktion wird er schon irgendwie dabei sein. Und sah, dass Mo den schon geschaut hatte. Mhm. Und dann dachte ich, ach, hast ja Urlaub, gibst du die paar Mäuse aus und habe Zweigstelle geguckt. Ein deutscher Film von Julius Grimm. Ist mehr oder weniger so sein Langspielfilmdebüt. Er hat bis jetzt mehr oder weniger nur Kurzfilme und einen Fernsehfilm gemacht. Das ist so sein erster richtiger Film. Und das ist eine originelle Geschichte über ein junges Mädchen, Theresa, auch Nulli genannt. Die möchte am Anfang des Films mit ihrem Freund Schluss machen. Die sind schon ein bisschen eine Weile zusammen und sie liebt ihn eigentlich auch und es ist eigentlich alles super, aber sie hat mit ihrem Leben halt Sachen vor. Sie will ins Ausland, will studieren und sowas und sagt sich, ja, das werde ich mit ihnen an meiner Seite aber nie machen, weil er ist so ein Typ, er will halt hier im Familienbetrieb irgendwie die Farm übernehmen und sowas und da ist irgendwie ihr Lebensweg vorgezeichnet, hat sie keinen Bock drauf. Und als sie gerade beim Essen mit ihm Schluss machen will, sagt er ihr, dass er einen Tumor hat und wahrscheinlich, wenn es schlecht läuft, noch ein halbes Jahr lebt. Und da verkneift sie sich das halt und denkt sich, ne, das halbe Jahr kriege ich auch noch irgendwie rum. Aus dem halben Jahr haben wir aber nach einem Schnitt 3 Jahre und dann ist er tot. Und einer seiner letzten Wünsche war, dass seine Asche auf irgendeinen Berg, wo die Freundesgruppe war, halt da verstreut wird. Und als sie auf dem Weg dahin sind mit seiner Asche, haben sie einen Autounfall. Und dann beginnt der eigentliche Film. Sie sind nämlich tot und kommen ins Jenseits. Aber, also noch nicht direkt ins Jenseits, sondern in den Bereich davor, so, wie soll man das sagen? Das ist so
die Behörde.
Die Stelle, wo dann zugewiesen wird. Wir erinnern uns so ein bisschen an diesen Apple-Film, den wir geguckt haben.
Ja, wollte ich gerade sagen, Eternity.
Ja, genau. So ein bisschen so ähnlich kannst du dir das hier auch vorstellen, nur dass diese Stelle, wo zugewiesen wird, wo du deine Ewigkeit verbringst, ist eine deutsche Behörde. Also wirklich so richtig Beamtentum, so richtig dreckiges Büro mit alten Computern, alten Druckern. Wenn du den Film siehst und die durch die Gänge laufen, riechst du dieses schimmlige Linoleum auf dem Boden. Also das ist eine richtige abgefuckte Behörde mit nur so alten Fregatten, die überhaupt keine Ahnung mehr von Fortschritt haben und dort versuchen, das Ganze zu verwalten. Und es ist einfach eine Beamtenverwaltungshölle. Und dann beobachten wir eben diese 4 jungen Menschen, die da gerade frisch gestorben sind, wie sie dann halt eben versuchen, durch diverse Büroräume von einem zum anderen geschickt zu werden, Formulare auszufüllen, Anträge zu stellen, um irgendwie dann zu wissen, wie es dann für sie jetzt im Jenseits so weitergeht. Und das ist der Film.
Das ist der Film, ja. Und der macht erstaunlich viel Spaß, wie ich finde. Paula wollte den unbedingt sehen, sie hat den Trailer gesehen, dann haben wir den gekauft und hatten damit auch 90 Minuten Spaß. Meine Lieblingsszene, ich muss an dieser Stelle einfach mal sagen, Maximilian Schafroth spielt Fridolin. Und das ist der Sachbearbeiter, der für den Buddhismus zuständig ist. Nicht, weil er da das weiße Wissen hat, sondern einfach scheinbar, weil das irgendwie so ausgelost wird. Aber einer von den jungen Leuten, die tot ist, ist Philipp. Und der ist vor ein paar Jahren eben aus der Kirche ausgetreten, weil die Katholiken zu
Philipp
viele
Kinder... Philipp ist übrigens der Typ, der bei den Discountern der 450er ist. Falls das wird einigen was sagen.
Okay. Auf jeden Fall ist der halt ausgetreten, weil die Katholiken zu viele Kinder knattern. Und dann hat er gesagt, ich auf einen Hinweis von seiner Freundin da, du hast dich doch mal für Buddhismus interessiert. Da gucken dann die beiden alten Damen schon so angeknittert und genervt. Oh, wieder einer von denen. Dann schicken sie ihn halt eben zu Fridolin. Und Fridolin ist total aufgeregt und freut sich. Und muss dann aber feststellen, dass ja Philipp streng genommen am Raub der Leichenasche beteiligt war. Und das geht natürlich gar nicht, wenn man Buddhist ist. Und er echauffiert sich darüber so hervorragend.
Weil das gibt keine guten Karma-Punkte.
Ja, und er echauffiert sich so hervorragend. Ich habe wirklich, wirklich, wirklich viel Spaß gehabt. Gerade mit dieser. Es gibt so ein paar andere Szenen, Ja, da war mir das nachher mit dem Hausmeister und der Nulli, das riechst du irgendwie 10 Kilometer weit weg, dass der nochmal eine große Rolle spielt und dass es dann am Ende auch, naja, es muss ein Ende haben, damit kann man jetzt fein sein oder eben nicht, aber alleine wegen dieser Szene und auch die beiden Damen, die da eben die erstmal verteilenden Sachbearbeiterin, aber auch schon die Frau, die vorne an in dem kleinen Bütchen sitzt, wo du eine Nummer ziehen musst, wenn du in Unterwäsche ins Jenseits kommst. Ich finde, die machen das alle toll, tolle Schauspieler. Rick Evanian ist auch noch dabei in so einer kleinen Rolle. Und das gibt da dem Film durchaus mal eine Chance, wenn ihr den irgendwie seht.
Ja, also ich fand den auch charmant und es ist auch, es fasst genau diese Workplace-Comedy-Vibe irgendwie auf. Das finde ich ganz cool und so eine deutsche Behörde, viele von uns kennen das halt einfach. Das ist so ein Film, den verstehen einfach Leute im Ausland sicherlich nicht, weil ich glaube, das deutsche Beamten- und Behördentum ist einfach einzigartig auf der Welt. Mhm. Und das spiegelt der Film ganz gut wider, das hat man. Und was man auch sagt, dieser Hausmeister dort gespielt von Rainer Bock, den Mann kennen wir, das ist nämlich der Werner, der Ingenieur, der bei Better Call Saul das unter Tagelabor bauen soll. Den kennt man also, das fand ich ganz cool. Und ein schöner Running Gag ist, dass es gibt im Jenseits dort auch so eine Band, die dort so ja, Fahrstuhlmusik macht. Das sind Roy Bianco und die Abruzzanti Boys. Manch einer mag's kennen. So eine Band, die ist irgendwie vor ein paar Jahren aus dem Boden gestampft und spielt auf diversen Festivals und immer eigentlich gefühlt dieselben zwei Songs. Das ist auch ein schöner Running Gag und ich finde, das ist ein sehr, sehr charmanter kleiner Film, den man sich angucken kann. Auch die paar Mark kann man gerne dafür ausgeben. Ich glaube, er war irgendwie im Angebot und ich habe genauso viel fürs Kaufen bezahlt wie fürs Leihen. Das heißt, ich besitze diesen Film jetzt auch, aber
gut, über das Thema, ob du das besitzt, nur weil du es gekauft hast, könnte man sich an einer anderen Stelle nochmal unterhalten.
Ja,
das sieht nicht jeder so, aber ja, gut, dass du das gemacht hast.
Gut, gut. Also, Zweigstelle kriegt man auf Prime. Gerne dazugreifen. Und ich glaube, jetzt kommt der Moment, auf den sich Sandro schon irgendwie die ganze Zeit gefreut hat. Ich glaube schon. Ich habe jetzt hier einen Film geguckt, der mit Ein-Sterne-Reviews überhäuft wird im Internet. Und der sicherlich eines der peinlichsten Einträge in der Filmografie von Sacha Baron Cohen ist. Aber wie wir den fanden, das werdet ihr jetzt gleich erfahren. Und zwar handelt es sich um den Netflix-Kracher Ladies First. Und Sandro brennt das drauf, uns diesen Film schmackhaft zu machen.
Ist das so?
Ja, klar.
Nö.
Nö.
Also, ja. Ich drehe den Spieß nochmal um, bevor ich darauf eingehe.
Ja, gut.
Also, war das noch so ein Urlaubsfilm oder weil der ist ja relativ neu jetzt gerade auf Netflix? Hat euch veranlasst, den zu gucken?
Das war so ein typischer Frühstücksfilm. Dachte noch, komm, bekannte Schauspieler und wir schalten einfach mal rein. Also der ist ja halt auch schon, ne? Fiona Shaw, Sacha Baron Cohen, Rosamund Pike, Richard E. Grant, Emily Mortimer. Da spielen schon ein paar Leute mit, die man so kennt, ja.
Es ist wirklich, ich habe so ein selten so viel Schamgefühl wie in einer gewissen Szene mit Fiona Shaw verspürt. Also es geht um die Netflix-Komödie Ladies First. Die dreht dieses klassische Machtgefüge, was wir ja alle kennen zwischen Männern und Frauen, einmal komplett auf links. Es gibt nämlich den sexistischen Werbeprofi Damien Sachs, gespielt von Sacha Baron Cohen, der auch ripped as fuck ist. Der wacht nach einem Unfall, also beziehungsweise er rennt einfach gegen eine Laterne, Leute, sehr kreativ, plötzlich in einer Parallelwelt auf, in der Frauen gesellschaftlich, beruflich und ich würde auch sagen sexuell dominant sind. Also während Männer halt quasi so auf ihr Aussehen reduziert, belächelt und so systematisch im Job und so klein gehalten werden, einmal geswitcht sozusagen. Und das Ding ist halt, alles, was er aus seinem Leben kennt, hat einfach die Plätze getauscht. Also die Empfangsdame ist plötzlich CEO und so weiter. Und seine Kollegin Alex, die er von Rosamund Pike gespielt, die er befördert hat, quasi noch so als Notbehelf, damit wir eine Quotenfrau mit im Team haben, ist plötzlich so eine richtig arrogante Alpha-Bossin. Girl-Boss? Nee, Girl kann man nicht sagen. Ist egal, ihr wisst, was ich meine. Ich tue mich schwer mit den Formulierungen. Sagt man Alpha-Bossin, wäre ich jetzt gecancelt? Egal. Und die behandelt ihn halt genau mit den Sprüchen, die, mit der er sie am Anfang des Films behandelt hat. Also wisst ihr, und so Meter und so. Und die Idee dahinter ist halt quasi dieses Doppelmoral-Ding, einmal so komplett durchzureiten. Und naja, also eigentlich ist der Film genau ein Joke, nämlich genau das. Was wäre, wenn Männer plötzlich diese ganze alltägliche Herablassung erfahren, die halt Frauen leider immer noch viel zu häufig erfahren, auch Ungerechtigkeit. Darüber streiten wir uns hier hoffentlich nicht. Wir wissen, Frauen gehören an die Macht und die sollen das bitte machen und hier, alle Männer sind doof. Nein, ihr wisst, was ich meine. Also wir sind da, das geht hier gar nicht um Politik, sondern es geht auch nicht um irgendwelche Quoten. Es geht hier wirklich um Rollenbilder in der Gesellschaft. Das ist eigentlich der einzige Witz. Und wer jetzt halt dann darüber lachen kann, dass dann Sacha Baron Cohen aus einem Burger Queen aus einer Burger Queen Tüte ist oder dass es da in der Welt halt Harriet Potter, glaube ich, hieß es, gibt und The Lady of the Rings und Victor's Secret fand ich auch tatsächlich.
Victor's Secret, ja.
Der
Vincent
der,
Westwood.
Ja, das ist dann halt euer Humor und es gibt hier viele großartige Schauspieler, das hast du schon benannt, Charles Dance, Richard E. Grant und eben Fiona Shaw, die hier wirklich, wo man sich fragen muss, was haben die für einen Manager, der die in solche Rollen gebucht hat, aber
Wie haben die das logistisch hingekriegt, diese Laster zu bezahlen, die Geldsäcke bei denen abgeladen haben?
Das ist die Frage. Also ich würde am Ende des Tages sagen, das ist kein Ein-Sterne-Film. Der ist ganz unterhaltsam gemacht und es gibt auch ein paar Gags, die funktionieren. Und am Anfang musste ich auch durchaus mal schmunzeln, gerade mit diesen Details, die eigentlich gar nicht so offensichtlich sind. Oder wenn er dann plötzlich aufwacht und dann ist die ganze Werbung halt männlich sexualisiert. Aber wenn es dann in die Region geht, er geht jetzt in den Laden, um sich sexy zu machen und kriegt dann halt anstatt Büstenhalter halt Eierhalter, ich weiß gar nicht, wie sie genannt haben, Push-Up-BHs für die Klöten, muss er dann anziehen, wo ich mich da, also Leute, das ist dann halt einfach, das ist dann einfach nicht mehr lustig, also das nicht, weil es mich irgendwie, weil ich mich auf den Schlips getreten fühle, sondern weil das dann plötzlich eine Gagdichte mit Slapstick im untersten Niveau ist, wo ich da sage, das ist dann ziemlich doof, oder? Aber wie fandst du den denn?
Ich würde dir bei den meisten beipflichten. Ne? Das ist, ich fand, er hatte eine gewisse Art von Charmanz irgendwie. Also ich fand irgendwie sah es so aus, als hätten die schon irgendwie Bock, das zu machen. Ich fand ihn eben sehr konsequent, auch wenn auch doof. Da komme ich aber gleich dazu. Das durchzuziehen mit diesen ganzen Details, das alles so umzudrehen und so, da haben sie sich dann schon irgendwie was bei gedacht. Aber natürlich, wenn du so einen Film machst, du kannst den nie so machen, dass das irgendwie eine Relevanz für irgendwie Emanzipation oder irgendwas hat. Du wirst immer Klischees reproduzieren, wenn du das tust. Und das macht dieser Film und da manövriert er sich einfach in eine ideologische Sackgasse aus meiner Sicht. Weil du hast einfach einen Film, wo du immer wieder diese Klischees halt doppelt und dreifach reproduzierst, um sie zu erklären. Und das macht es halt wieder super abgedroschen und das funktioniert einfach gar nicht. Und was ich halt eben sagen muss, man macht sich ja halt hier nicht mal die Mühe, eine Welt zu erklären, in der die Frauen die Macht hätten, sondern im Grunde genommen haben wir die exakt selbe Welt, nur dass die Frauen so sind wie Männer und umgekehrt. Also ist eine Welt, wo Frauen die Macht haben, also ein Matriarchat, würde ja ganz anders aussehen als das, was wir hier gezeigt bekommen.
Der Film ist im Prinzip das Ende von Barbie, einmal durchgespielt.
Und das ist einfach, ne, die Männer sind halt hier irgendwelche gefühligen Waschlappen, die so halb heulend nah an der Heulgrenze irgendwo in der Gegend rum lamentieren, eben sich schminken und was, und die Frauen sind halt die Shovi-Sprüche raushauen. Also das ist...
Man könnte dem Film sogar unterstellen, dass er damit eigentlich ziemlich stark auch das Bild der Frau kritisiert oder zumindest sehr, sehr rückschrittlich behandelt. Das ist so ein Film, Anfang der 2000er hätte der gut, glaube ich, funktioniert. Und heutzutage denkst du dir so, wie kann ein Film gleichzeitig Vogue und altmodisch sein? Der schafft es.
Ja. Und man muss ja auch noch sagen, der Clou an diesem Film ist ja, dass sich Sacha Baron Cohen in dieser Welt wiederfindet. Und er kriegt ja sofort gesagt, wenn er in dieser Welt von ganz unten an die Spitze kommt, in eine Machtposition, dann kann er in seine Welt zurück. Das heißt, eigentlich das, was ihn in der einen Welt zum Verhängnis geworden ist, wendet er in der anderen Welt an, um da rauszukommen und zu gewinnen am Ende. Also das ist halt schon super absurd.
Ja.
Also, Lirum Larum, es ist eigentlich Schwachsinn Und es ist ideologisch ein absolutes Minenfeld, welches ständig explodiert. Das kannst du einfach nie anders sagen. Es ist wirklich Fremdscham und es ist sehr klischeebehaftet, aber es hat trotzdem einen gewissen Unterhaltungswert, den ich schon wertschätzen konnte. Und es hat einfach, wenn man aus diesen ideologischen Kontext Szenen rausnimmt, sind ein paar Szenen halt echt witzig. Also es gab wirklich ein paar Szenen, die wo ich wirklich lachen musste, weil es einfach so herrlich absurd war. Das kommt da schon vor. Wie gesagt, paar Schauspieler, die man kennt und mag, sind da irgendwie mit dabei. Und die dabei zu sehen, wie sie solche Rollen spielen und du dich fragst, warum, das ist es schon irgendwie auch wert.
So, Mo, was machst du jetzt damit? Verlässt du uns jetzt und machst den sofort
an? Ich kann den nicht gucken. Nee.
Schade. Auf den Rant hätte ich mich sehr gefreut.
Das ist zu offensichtlich Rentmaterial. Der will ja scheiße sein. Kann ja keiner ernst meinen. Nee.
Das sagst du so in deinem jugendlichen Leichtsinn. Das sind Leute, die haben wirklich gedacht, sie machen die Welt jetzt besser, indem sie mal den Leuten mal eine andere Blickrichtung geben.
Das passiert ja immer wieder mal, dass man sich bei einigen Schauspielern fragt, wieso hast du denn jetzt diesen Quatsch gemacht? Könnt ihr euch schon mal drauf freuen, wenn die neue Verfilmung von Animal Farm ins Kino kommt, da werdet ihr alle im Strahl kotzen. Und da machen auch sehr namhafte Menschen mit und Andy Serkis hat den ganzen Zirkus da. Aber wartet das mal ab. Nee, ich guck das hier nicht. Nee, Borat, der Borat-Mensch. Das Lustigste beim letzten Mal, wo ich Borat sehen musste, war ja tatsächlich die Gesangseinlage, die ich seitdem auch immer wieder gerne mal sehe. Aber alles andere ist einfach...
Sandro, hattest du auch ganz kurz Hoffnung? Es gibt in dem Film ja eine Szene, die sehr nah dort ist, bei der mit Fiona Shore, wo man sich schämt. Da kriegt er ja, weil er eingeladen ist, bei ihr eine Tüte hingestellt mit einem Outfit, welches er tragen soll. Und ich war ein bisschen enttäuscht, was es am Ende war und was es hätte sein können, als du gerade Borat erwähntest.
Ja?
Ich dachte, den Gag haben sie wirklich liegen lassen.
Stimmt, das würde auch voll reinpassen, wenn du das switchen würdest, dass als Frau eine Bikini, also egal, ja, also verschenkt. Gut, schalten wir mal einen Gang zurück, machen wir mal ganz langsam, nämlich mit unserem Lieblings-Slowburn-Motherfucker. Okay, das ist ein bisschen widersprüchlich bei dem Titel. Egal. David Slowery, der uns ja hier einige der interessantesten Filme der letzten Jahre geliefert hat, zumindest, würde ich sagen. Bei uns hoch im Kurs. Ne? Berg, du hast ja schon des Öfteren Ghost Story erwähnt, was der mit dir gemacht hat, was The Green Knight mit uns allen gemacht hat. Ein Film, über den wir sehr oft an vielen Stellen gesprochen haben und das der auch viel nachgehallt hat. Zwischendrin macht er aber auch manchmal ein paar Auftragsarbeiten, aber selbst die haben seine Handschrift irgendwie, also sein sehr, sehr düsterer Realverfilmung von Peter Pan und Wendy, wie der hieß, der ist nicht bei weitestgehend nicht so künstlerisch wie die beiden genannten Filme, aber auch der war nichts für Kids und sehr, sehr slow burn. David Lowery hat halt einfach so eine Handschrift. Und dementsprechend natürlich mit Mother Mary hier einen Film, also einen neuen Film geschaffen, wo ich sagte, okay, ich stelle mich dem jetzt erstmal, obwohl ich überhaupt nicht wusste, was mich da erwartet. Ich habe einmal einen Trailer gesehen und das war irgendwie, am Anfang habe ich gedacht, das ist so eine Art Drama über eine Popsängerin, aber was es am Ende geworden ist, ist, hat nichts mit einem klassischen Musikfilm zu tun. Das hier ist ein expressives, sehr, sehr tranceartiges Psychodrama über oder fast schon Psychothriller hinten raus, über auf jeden Fall über Ruhm, Kunst, generell Kreativität und Abhängigkeit davon und eben auch viel Beziehungen, die sehr abstrakt getragen wird oder abgerechnet wird oder ja, ich will einfach auch nicht zu viel verraten, aber der Film ist vor allem auch ein Kammerspiel zwischen zwei Menschen, die in der Vergangenheit miteinander haben. Irgendwo zwischen so einer Opera-Inszenierung, die man immer mal wieder hat, weil Mother Mary als von Anne Hathaway gespielt als Pop-Act einfach eine gottgleiche Figur ist, also das ist klar eine düstere Version von einer Taylor Swift hier, würde ich sagen. Man erfährt auch nicht ihren wirklichen Namen. Und dieser ganze Film dann in Flashbacks erzählt, was der Mensch dahinter ist. Es ist irgendwie, schreibt ja auch relativ plakativ auf das Filmplakat, this is not a ghost story. Ich sag jetzt mal noch nichts dazu, weil es ist nämlich irgendwie nicht nur selbstreferenziell gemeint, was der liebe David Lowery hier damit meint. Es ist irgendwie aber auch ein Kunstperformance-Film. Jetzt habe ich viel gesagt, ihr werdet überhaupt nicht wissen, was es geht, und genau das ist es. Also, wie gesagt, wir haben mit Mother Mary den größten Popstar dieser Welt, in der das Ganze spielt. Das ist irgendwo, wie gesagt, eine düstere Version von Taylor Swift. Und die hat einen, wie wir dann erfahren, Bühnenvorfall gehabt, warum sie halt ihre Karriere erstmal unterbrechen müsste, und hatte einen persönlichen Absturz oder einen öffentlichen Absturz und zieht sich dann zurück. Und wir erleben sie ja an dem Moment, wo ihr großes Comeback bevorsteht. Und sie braucht, so trivial wie das klingt, ein neues Bühnenkostüm oder ein Kleid in dem Fall sogar. Und damit kehrt sie dann zu der einzigen Person in ihrem Leben zurück, die die Kunst genauso versteht wie sie. Und das ist ihre ehemalige Kreativpartnerin Sam, gespielt von Michaela Cole, die ich nicht kannte, die aber, ich finde, ihren Job unglaublich gut macht. Und die lebt isoliert auf einem Anwesen und ist halt, hat sich von Mother Mary losgesagt, hat jetzt quasi ihr eigenes Business. Und was erst als Wiedersehen beginnt, entwickelt sich dann schnell zu so einem, ja, wie gesagt, Kammerspiel, einem psychologischen Schlagabtausch zwischen den beiden. Da geht's um, da wird Schuld verhandelt, da wird Kontrolle verhandelt, viel unausgesprochene Intimität auch, und wie gesagt, wie die Kunst die beiden kreativ auch aufgefressen hat. Und irgendwann wird es immer abstrakter, und es ist Dario hat dann irgendwann so Dario Argento Vibes, es wird irgendwann okkult und irgendwann, also es ist kein Horrorfilm oder sowas, aber es hat schon auf jeden Fall mehr von einem Neon Demon als von einem, was weiß ich, Teufel trägt Prada oder sowas, wenn man jetzt in die Bereiche Kunst reingehen möchte. Also es ist schon ein sehr, sehr, sehr stark überstilisierter Film. Der ist flawless inszeniert, also wirklich grandios, weil das eigentlich alles in einer, wie gesagt, in diesem Anwesen spielt. Und dann gibt's aber Flashbacks, und anstatt, dass man einfach die Szenerie wechselt, wird die Kulisse als Austragungsort dieses Flashbacks genutzt. Das gipfelt in eine Szene, die quasi eine Periode von verschiedenen Konzerten darstellt, aber wir eigentlich nur an der Schnittachse sehen, von der Seite, wie sie immer wieder auf die Bühne und rauf und runter läuft, auf die Bühne rauf und runter, mit verschiedenen Kostümen. Und das ist wie so ein One-Take inszeniert. Also ihr müsst es gesehen haben, damit ihr es wisst, aber das ist wirklich großartig. Und dann diese Performance, die Konzerteinlagen sind sehr, sehr elektrisierend. Es ist nicht unbedingt jetzt so My Cup of Tea, was die Popsongs an sich angeht, aber es ist auf jeden Fall sehr, es hat einen geilen, düsteren Elektro-Vibe. Es ist so, es ist ja hier, ich glaube, wie heißt sie, Charlie, hier, nee, FKA Trix, höre ich jetzt nicht, aber die hat irgendwie da am Soundtrack auch mitgemacht, spielt ja auch eine kleine Rolle. Und ansonsten empfehle ich euch tatsächlich die EP Best of Mother Mary von Anne Hathaway, kann man sich halt auf allen Streaming-Plattformen anhören, da sind halt die Songs aus dem Film drauf. Und wie gesagt, sind jetzt keine Ohrwürmer, aber es ist schon geil gemacht. Vor allem wummert das auch, und das ist, wie gesagt, ziemlich konzertfilmmäßig dann auch zwischendrin. Und dann gibt es halt sehr, sehr viel Symbolik. Gerade ein rotes Kleid spielt hier eine ganz, ganz tiefe Deutungsebene, und man muss das wirklich auch wollen. Also das ist ein Film, wie gesagt, ich habe gerade schon den Neon Demon gesagt, der geht in eine Richtung, der will abstrakt sein, der will verstanden werden, der will gedeutet werden und interpretiert werden. Mich hat der total in einen Bann gezogen. Ich habe irgendwann nach auf die Uhr geguckt und habe gesagt, die haben jetzt eigentlich 40 Minuten nur gequatscht. Ja, und dann am Ende hinten raus ist dann sehr, sehr viel los und sehr, sehr wild und sehr, sehr weird. Den kann man richtig hassen, glaube ich, den Film. Oder, so geht's mir, richtig mögen. Also ich fand den, der hat mich umgehauen, weil ich gerade auch dieser geplagte Künstler, der an seinem dieses übergroße Wesen, was dann aufgebaut ist, den größten Song aller Zeiten zu schreiben, das ist ja alles sehr, sehr pathetisch, die daran zerbricht, das ist einfach interessant. Und das dann halt mit diesen ganzen okkulten und düsteren Sachen noch zu kreuzen und dann diese Optik noch zu haben, wo du einfach nicht weißt, bist du jetzt gerade in Suspiria oder was ist hier los? Und fand ich einfach, habe ich so überhaupt nicht erwartet. Und ist auf jeden Fall, könnte mir vorstellen, nochmal über den Film zu sprechen am Ende des Jahres. Also ich fand den wirklich, wirklich gut.
Na ja, schauen wir mal.
Hast du viel gesagt und nichts gesagt, ne? Ich glaube, das ist auch die Quintessenz von diesem Film, ne?
Der bleibt dir lange im Kopf, auf jeden Fall, ja.
Mhm. Aber ist halt, wird wahrscheinlich schwer in Worte zu fassen sein. Das ist so ein Film, wo man nicht so richtig sagen kann, worum geht's eigentlich.
Ja, ich bin scharf drauf, den zu gucken. Es hat jetzt leider nicht geklappt, sonst hätten wir beide hier wahrscheinlich vielleicht noch ein Dreiviertelstündchen miteinander geschnackt oder vielleicht gerantet. Man weiß es ja immer nicht. Aber das kommt noch, das kommt. Ich hole das nach und dann sehen wir mal.
Ich auch. Ich auch. Guck das
auch. Er auch.
Wir bleiben mal so bei düsteren Vibes. Denn wir haben einen Film geschaut und Mo hat ihn, ich fragte ihn, sag mal, Mo, hast du den schon gesehen? Selbstverständlich hat er ihn schon gesehen. Warum hat er das? Weil Samara Weaving die Hauptrolle spielt, ist ja ganz klar. Und das verschlingt unser lieber Herr Mo. Und zwar ist es der Film Azrael. Und das ist ein postapokalyptischer Film, der, ich glaube, würde ich jetzt mal schätzen, nicht weil er so scheiße aussieht, aber ich glaube, der hat ein relativ geringes Budget gehabt, verhältnismäßig. Und man holt aus einem Setting, sagen wir mal, viel raus, ohne nach rechts und links zu gucken. Denn der Film ist halt sehr, man kann sagen, fokussiert. Vielleicht sagt einer andere auch ein bisschen beschränkt. Also das kann man sehen. Und zwar kriegen wir einen Ausschnitt. Wir werden reingeworfen in so eine postapokalyptische Welt. Wir wissen nicht genau, was passiert ist. Und wir wissen eigentlich gar nichts so wirklich genau, sondern wir sehen nur Samara Weaving, wie sie durch den Wald geht. Dann trifft sie noch so einen anderen Typen. Und es fällt auch direkt auf, dass nicht geredet wird. Und das Ganze wird uns nur erklärt anhand von einem so ein Vers, der so ein bisschen anmutet wie so ein Vers von so einem Kult, von so einer Sekte oder irgendwas. Es wirkt so ein bisschen biblisch, religiös irgendwie, keine Ahnung, man weiß es nicht genau. Und das in wenige Sätze ist dort gepackt, dass quasi irgendwie die Katastrophe über die Welt kam und alles düster geworden ist und gefährlich und dass die Menschen jetzt ihre Stimme weggegeben haben, um dem Bösen zu entgehen und sowas. Und die haben auch alle auf dem Kehlkopf irgendwie so ein vernarbtes Kreuz. Wir stellen also fest, die können gar nicht reden. Die haben irgendwie, keine Ahnung, sich die Stimmbänder oder irgendwas rausgenommen, um nicht zu sprechen. Und wir merken irgendwann höchstwahrscheinlich, warum. Denn in dieser Welt gibt es Dämonen und Monster. Die sind so eine Art verkohlte Asche-Zombies oder so. Also das sind halt so Wesen, die kommen aus der Dunkelheit. Wenn sie Blut riechen oder wenn sie Feuer sehen oder Krach hören, dann kommen die und jagen dich. Und die sind, ja, die bewegen sich halt wie ein bisschen wie Zombies und sehen eben aus, als wären sie so verkohlte Leichen. Und in dieser Welt sind wir. Und ja, die Menschen, die da überlebt haben in dieser Welt, die versuchen eben, sich möglichst fernzuhalten von denen, haben allerhand Vorkehrungen in ihren Camps getroffen, um halt nicht überrannt zu werden. Und das ist einfach erstmal das Setting, das ist sehr, sehr atmosphärisch umgesetzt in diesem Film. Und wir beobachten halt dann, wie eben die von so einer Gruppe von Überlebenden da eingekascht werden, um sie zu opfern. Ja, die werden dann auf einer Lichtung angekettet, die Beine aufgeschnitten, dass die bluten und dann stellen die sich alle im Kreis auf und warten, bis eben die Monster sie dann holen. Und dabei befreit sie sich natürlich aber und halt rennt eben weg und beschließt dann eben an dieser Gruppe Rache zu nehmen. Und versucht dann das Camp von denen zu infiltrieren und das ist so dieser Film. Das spielt alles innerhalb von, ein, zwei Tagen oder sowas, also wenigen, ganz kurzer Zeitraum, in dem wir da reingeschmissen werden und wir sehen immer nur so am Rande die Mythologie dieser Welt. Da ist dann also in diesem Camp, da gibt es so eine Art improvisierte Kirche und da ist auch eine, alle sind so Mad Max mäßig angezogen, aber da in der Kirche ist eine im weißen Gewand und die ist schwanger und die hat so komische Symbole an der Wand und hält da Messen ab für die Leute und wir wissen alles nicht so richtig, was da abgeht. Also du erfährst nie irgendwas. Siehst ein paar Zeichnungen an der Wand, siehst ein ominöses Loch in der Wand, wo immer mal Blut rauskommt oder so. Aber das ist alles, du weißt nie, was abgeht. Und du erfährst das auch bis zum Schluss nicht so richtig. Also du siehst immer mal was und so und dann passiert auch was alles sehr düster und sektenhaft, okkult ist. Aber So richtig hinterher weißt du nicht, was diese Welt ist. Du bist da einfach reingeschmissen und das ist sowohl gut als auch schlecht. Also ich finde es irgendwie cool, weil die Welt ist irgendwie besonders und irgendwie greifbar. Aber so richtig, was da abgeht, weißt du auch nicht. So, und dann haben wir Samara Weaving, die wunderbar blutüberströmt leiden kann. Das kennen wir. Also es ist ein neuer Eintrag in dieser Reihe von Filmen, in denen sie blutüberströmt irgendwelchen Leuten abmetzelt. Das ist hier nicht anders. Nur, dass sie eben nicht schreien kann, weil sie einfach keine Stimme hat. Das ist ein klares Minus. Aber macht es irgendwie trotzdem auch interessant. Also man kann diesen Film gucken. Der ist auf Prime kostenlos zu kriegen. Azrael, Angel of Death, glaube ich, im Beititel Englisch. Es ist irgendwie faszinierend. Es ist kein überragend geiler Film, aber er ist auch nicht schlecht, auf gar keinen Fall. Also vor allen Dingen, weil ich glaube, man hat den mit relativ einfachen finanziellen Mitteln wirklich gut umgesetzt.
Ja, was soll ich da noch sagen? Alles richtig, was du gesagt hast. Ist ein schöner Film, hat einen schönen Flow, einen schönen Vibe, hat einen schönen guten Showdown, wie ich finde. Samara Weaving ist erstmal über jeden Zweifel erhaben. So, das halten wir hier nochmal fest. Soweit ich weiß, ist das von dem Menschen, der den gemacht hat, auch erst ein zweiter oder sowas. Gedreht wurde in Estland mit einer 70%igen Crew von vor Ort. Also auch da macht der Typ alles richtig. Und das ist eine solide Nummer. Also das ein oder andere Mal ertappt man sich dabei, dass man sagt, ach, das geht jetzt in die Richtung oder das könnte jetzt hinten so. Aber für mich ist das eine solide, ich würde mal sagen, so eine solide 6. Es ist leider ja so, dass viele der Filme von Samara Weaving bei uns nur auf Streamern landen. Ich weine immer noch bitterliche Tränen, dass ich mit euch nicht über Borderline reden kann, weil den immer noch keiner irgendwie gekauft hat und der nirgends läuft. Aber jetzt ist Azrael, der ja schon 2024 rausgekommen ist, endlich auf dem Streamer. Das heißt, bei Borderline muss ich auch nur noch bis nächstes Jahr warten und dann können wir drüber quatschen. Ich freue mich auch schon auf den neuen Over Your Dead Body. Also insofern, für mich ist das ein kleiner, feiner Film mit einer ganz guten Prämisse, der vielleicht tatsächlich nachher, ich sag mal so 10, 15 Minuten auch weniger hätte gehen können, aber das will ich mir jetzt gar nicht angreifen.
Weil er geht ja schon 86 Minuten nur.
Ja, also, ja, ich weiß, aber weißt du, das ist wieder so ein Film, wo man sagen würde, naja, ein etwas längerer Kurzfilm, aber dann heißt er ja auch nicht mehr Kurzfilm. Ne? Ich glaube, ab 75 Minuten ist kein Kurzfilm mehr, ne? So?
Irgendwie sowas,
also
ja.
Also insofern. Ja.
Aber auf jeden Fall merkt man eben trotz der 86 Minuten, dass er manchmal ein bisschen zäh ist. Das ist richtig.
Ja, genau.
Weil sich das halt auch ja erzählerisch, ne? Was passiert denn in dem Film? Die geht zu diesem Camp, wird entdeckt, rennt weg, kommt irgendwann wieder, rennt wieder weg, kommt nochmal wieder. Also das ergibt auch nicht so richtig Sinn, aber sei es drum.
Ich hab auf jeden Fall ein Boot. Schon zum zweiten Mal heute. Also das klingt nach meinem Cup auf Freitagabend. Tee.
Yes.
Den gucke ich. Aber Mo, was ist da los? Jodie Comer beschwert sich. Hat er jetzt schon mehrfach uns eine E-Mail geschrieben, die wird wenig genamedroppt und Samara Weaving. Was ist da los?
Mir gefallen die Filme von Samara einfach besser als das ist nicht so eine prätentiöse Kacke meistens.
Ah, jetzt verstehe ich.
Okay. Ja, das ist halt leider
prätentiöse Kacke. Da haben wir noch was mit für euch. Obwohl prätentiös ist der nicht, der ist einfach nur ziemlich doof. Wir haben nämlich jetzt Teenager, die in eine Pfeife blasen. Also beziehungsweise eine mörderische Trillerpfeife. Whistle. Ja, haben wir mitgebracht. Witzel.
Wir sind die verflucht geilen Schnecken, wir wollen an euren Flöten blasen.
Genau. Ja, wir sind nämlich die Witzelblower. Okay, ich muss aufhören. Es ist warm, Leute, bitte vergebt uns.
Ja.
Ja, und wir bleiben mal, also das klingt jetzt, ja, Azrael war wahrscheinlich ein bisschen wertiger inhaltlich als der dann hier, so wie ich das richtig vernommen habe, aber es könnte für die gleiche Zielgruppe sein. Und zwar, wir haben haltet euch fest, ja, ein mysteriöses, okkultes Objekt, was verflucht ist und das bekommt eine Gruppe aus Teenagern in die Hände. Wer da jetzt an Hellraiser denkt oder The Ring oder an die Hand aus Talk to Me in jüngster Vergangenheit, ja, das
oder
ist
Reacher.
Dieser. Es ist, ja, oh, das ist auch ganz viel da drin. Das ist dieser Film, nur in doof, aber, oh ne, ich sag erst mal kurz, um was geht. Es gibt einen Typen, der am Anfang in der Dusche verbrennt. So einfach ist es. Weil er, ja, eine Flöte gehört hat. Also das ist so eine mysteriöse, antike Pfeife eigentlich. Dann gibt's halt da einen Geschichtslehrer in der Highschool, von Nick Frost gespielt, völlig verschenkt, der Der sagt dann gleich, oh hier, das ist ein aztekisches Artefakt, geil, kann er in einer Online-Auktion verscherbeln oder sowas, kriegt er richtig viel Kohle dafür. Die wird aber von den Teenagern vorher mitgenommen und bei so einer ziemlich ausgelassenen Poolparty wird dort eine völlig, bläst da eine völlig krass rein, ja, und alle hören das und alle sind dem Tode geweiht. Dann ist es Final Destination, müsst ihr euch einfach so vorstellen, weil am Ende einfach nur der Tod kommt. Und das ist alles völlig bescheuert und dämlich, aber ich mochte Daphne Keen, die man zum Beispiel auch aus Logan kennt, da war sie noch klein, jetzt ist sie größer. Die ist eigentlich ganz cool in dem Film, weil das hat mir so ein bisschen bei Nona Ryder Anfang 90er Vibes gegeben, wie die so aufgespielt hat. Eigentlich ein bisschen abgefuckt und hat gar keinen Bock auf die Scheiße. Aber ist trotzdem irgendwie auch eine gute Scream Queen gewesen. Aber was der Film halt hat, ist ein geiler Konzeptkniff. Denn der Tod kommt hier nicht in Form von irgendeinem Geist oder einem Psychokiller oder irgendwas um die Ecke, sondern der Clou ist, die Teenager sterben exakt so, wie sie sonst auch irgendwann in ihrem Leben gestorben wären. Nur eben sofort. Das heißt, wäre jemand in 50 Jahren bei einem Hausbrand zum Beispiel ums Leben gekommen, dann verbrennt er eben jetzt beim Duschen. Oder wenn jemand bei einem Autounfall stirbt, dann stirbt er eben jetzt. Aber ohne Auto, sondern einfach, das ist geil. Also das, was in einem Auto passiert, während des Autounfalls, passiert dann eben mit der Person. Wisst ihr, was ich meine? Also du weißt, was ich meine.
Also der wird dann so zusammengefaltet wie eine Ziehharmonika.
Genau. Und das ist geil. Und diese Todesszenen machen alle Spaß. Viel zu viel CGI, alles dämlich, wie Figuren, wie sie handeln. Aber jedes Mal, wenn einer abnippelt in dem Film, habe ich so geil. Geil. Mhm. Danke.
Ja. Ja, mehr muss ich dazu auch nicht sagen. Die Grundidee ist okay, aber hier und da abgekupfert. Aber was wollen wir auch erwarten? Wenn die junge Leute mit irgendwas in die Gegend schiebst, dann ist das auch das, was wir sehen wollen. Wir wollen, dass sie einer nach dem anderen eben irgendwie vom Baum fallen oder zermanschen in der Luft. Bedient jedes Horror-Klischee. Daphne Keen ist wirklich gut. Ich konnte die gar nicht wegordnen. Also danke für den Hinweis, dass das die junge Dame aus Logan ist. Ich würde mal sagen, der ist klischeehaft. Der ist auch für routinierte Gucker absolut vorhersehbar. Du weißt, wer gekillt wird. Das siehst du.
Ja.
Du siehst denen das an den Gesichtern an. Die nicht so gut spielen, die sind nicht lange mit dabei. Macht euch da keine Sorgen. Und er hat auch hier wieder einen Film, der weiß, dass er eine akzeptable Laufzeit braucht, damit er sein Willkommen nicht übersteigert. Und der ist auch so knapp 90 Minuten mit Abspann. Insofern, ich würde jetzt vielleicht nicht unbedingt ins Kino flitzen, es sei denn, das ist so ein Freitagabend-Ding, wo ihr gerne mal so die kleineren Gruselfilme guckt, dann könnt ihr das machen. Ansonsten wartet noch ein bisschen. Das ist ein idealer Streaming-Film, ganz klar.
Und er hat Killers von Iron Maiden im Abspann, die irgendwie gerade in jedem Film sind, aber warum nicht?
Killers!
Genau so geht er.
Ja, genau so geht er. Ja, so, zum Abschluss machen wir jetzt, sind wir jetzt hier noch top-notch, heiß wie Frittenfett, so rum. etwas. Ich hab den Jungs das gepitcht, weil ich zugeschissen werde damit. Wir reden über The Crash, ein Dokufilm, der jetzt auf Netflix erschienen ist am 15. Mai und der zumindest im Internet hoch und runter diskutiert wird. Der Fall Mackenzie Schriller, falls ihr den kennt, falls nicht, hole ich euch kurz ab. Das ist ein 17-jähriges Mädchen, das in Ohio in einen Unfall verwickelt war, bei dem zwei Männer gestorben sind. So, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Wenn ihr wisst, wer das ist, und bei einer Doku gibt es kein Spoiler oder nicht Spoilern, Freunde, ne? Also ihr werdet genauso zugeschissen wie alle anderen auch. Insofern wisst ihr, dass dann sehr schnell die Frage aufkam, war das wirklich ein Unfall oder war das ein gezieltes Vergehen? Und der einzige Unfall an dieser Geschichte ist, dass sie es überstanden hat. Denn es sieht schon sehr danach aus, dass das quasi ein Todeskommando war. Ein von ihr geplantes Todeskommando. Warum ist das Ding dann jetzt in aller Munde? Erstmal, weil The Crash das tut, was True-Crime-Dokus halt tun. Also maximale Aufmerksamkeit mit reißerischen Details, etwas, was der Steven ja hasst, ne, hat er ja erst in der letzten Folge drüber geredet, wie er das fand. Emotionen werden hier also ganz klar so platziert, dass wir auch alle an der richtigen Stelle machen. Das Material ist zum Teil natürlich schockierend, weil wir Original-Footage sehen. Wir sehen also den Wagen und wir sehen auch, wie die Polizisten am Unfallort ankommen und darauf reagieren. Also Bodycam-Footage ist dabei. Und sowas unterstreicht natürlich dann immer noch mal ja, quasi die Grausamkeit des Ganzen. Dann ist das Ganze natürlich geschnitten und präsentiert, wie wir es kennen. Leute aus dem Off erzählen, was ist da passiert. Also die Eltern der Opfer, aber auch die Eltern von Mackenzie. Und das ist etwas, womit Netflix sicherlich gerechnet hat. Die Eltern vielleicht nicht so, die sich in der Doku natürlich, weil sie Eltern sind und Kinder sind immer deine Kinder, auch wenn sie Mist bauen, verteidigen natürlich die Eltern ihre Tochter. Ja, und das tun sie zum Teil mit ungebremster Dummheit, meiner Meinung nach. Denn wenn du dir anhörst, was sie zum Teil von ihrer Tochter sagen, was der Vater zum Teil von seiner Tochter sagt und wie weit das echte Mädchen, von dem sie reden, zu dem, was sie im Kopf haben, was ihre Tochter ist, entfernt ist, das wird halt nur so nach und nach klar. Und was ich besonders spannend fand und weswegen ich den Jungs auch gesagt habe, schaut da mal rein, ist, dass dieser Fall schon mal verarbeitet wurde in einer Folge Mean Girls, eine Doku-Serie, wo es halt eben um Mean Girls geht. Und die wusste auch schon sehr, sehr viel zu berichten. Vieles von dem, was nicht in der Netflix-Doku gelandet ist, beide zusammen ergeben das aktuelle Gesamtbild, über das alle reden. Und jetzt melden sich halt Mitgefangene von Mackenzie Schiller, denn sie kommt ins Gefängnis und sagen, jetzt erzählen auch noch ihre Geschichte. Und das ist das erste Mal in diesem True-Crime-Business, dass über eine Doku hinaus jetzt die Leute ihre Varianten davon erzählen, und zwar so massiv aus Social Media, dass es die ganze Geschichte natürlich dann nochmal ein bisschen spannender macht. Und Sandro, was du hast es ja gesehen.
Nee, ich hab's gesehen.
Ach, Berg hat's gesehen, Entschuldigung.
Ich hab's gesehen.
Onkel Berg hat's, der Freund dich halt nochmal geguckt. Was hast du für ein Gefühl? Du bist ja nicht so ein True Crime-Typi.
Nee, nicht unbedingt, aber sowas gucke ich ganz gerne. Also, das ist schon ganz cool. Also, ich mag True Crime-Dokus schon. Mhm. Ich mag bloß nicht diese Verfilmung von True Crime. Das ist nicht so meins. Aber die Dokus, die finde ich schon ziemlich gut immer. Und auch diese hier. Ich mag total, was du eben angedeutet hast, dass das Ganze kommt ja aus einer Welt, die ja halt schon extrem mit Social Media verwachsen ist. Also die Mackenzie ist ja als 17-jähriges Mädchen zu dem Zeitpunkt natürlich voll in diesem ganzen Instagram-TikTok-Game drin. Und dadurch fiel es ja auch den Ermittlern halt relativ leicht, ganz, ganz viel von ihrer Persönlichkeit und von den Hintergründen halt offen zu legen, weil sie einfach ihre ganzen Handyvideos und ihre Internetaktivität einfach super rekonstruieren könnten. Relativ einfach anhand ihres Telefons einfach und ihres ganzen Social-Media-Feeds. Und da sich ein Bild zusammensetzt, welches das Ganze halt super interessant macht. Wenn du einfach nur diesen Fall siehst, wie eben diese Doku auch anfängt, also der Aufbau der Doku ist halt cool. Ja, weil du siehst ganz normal, du kriegst im klassischen Doku-Stil diese Tragödie erzählt von einem jungen Mädchen, welches mitten im Leben stand und mit ihren Freunden super eng verbunden war und dann ein tragischer Autounfall, wo zwei von ihren Freunden halt gestorben sind und sie überlebt hat und jetzt damit leben muss, dass die weg sind. So, also das kriegst du so erzählt und dann kriegst du alles hinterhergeschoben und immer wieder Stück für Stück und dann setzt sich so ein Bild zusammen und auch wie die es schaffen, solche ultra, also absurd unreflektierten narzisstischen Leute vor die Kamera zu holen, die da irgendwas erzählen. Das, also die Eltern angefangen, aber auch die eine Freundin, mit der sie sich ja lange Zeit, sag mal, in deren Fahrwasser sie ja geschwommen ist, weil wir erfahren ja auch, diese Freundin, die da mit drin ist und ganz viel zu Wort hier kommt, die hatte ja damals zu dem Zeitpunkt irgendwie über 200.000 Follower. Was doch schon relativ viel war und die andere ist ja halt so nachgeeifert so und die haben halt zusammen dieses Social Media Game halt auch betrieben dann und die erzählt ja auch nur Scheiße. Also die ist ja hochgradig unsympathisch und erzählt nur Scheiße und lässt sie in einem Licht erscheinen, was halt ganz offensichtlich halt so eine Verblendung ist, was wirklich irgendwie krass ist. Und ja, seitdem ich diese Doku geschaut habe, kriege ich auch das eine oder andere bei Social Media reingespült. Wie jetzt halt wirklich Sachen da ans Licht kommen. Also was es nicht alles auch gibt, ne, die ist ja im Knast und es gibt ja anscheinend irgendwie so eine Sugar Daddy Seite für Gefängnisinsassen, wo halt irgendwie die sich online präsentieren und da irgendwelche geiernden, ekelhaften alten weißen Männer da irgendwie Kohle der ins Gefängnis schicken, dass sie dann irgendwie weiß ich nicht, im Knast-Outfit hinter Gittern irgendwelche sexy Bilder schickt. Also das ist halt wirklich völlig krank, was da so alles rauskommt. Das ist interessant und das ist irgendwie dieser Full-Circle-Moment zu allem, was du in der Doku kriegst, was du an anderen Stellen popkulturell kriegst und was du jetzt eben Social Media im realen Leben so kriegst. Das ist schon rund. Und wie gesagt, der Aufbau macht Sinn. Der ist ja schon fast filmreif, weil du ja eben was siehst und dann kriegst du Hintergründe und dann siehst du das in einem anderen Licht und dann kommt das hinten raus nochmal ganz anders. Also es ist halt dramaturgisch so cool geschrieben, dass das halt echt eine interessante Doku ist. Und
das ist auch so gut gemacht, ja. Im Sinne von, die lassen halt auch wirklich jeden reden. Also die Eltern sind beide auch sehr, sehr oft vor der Kamera und der Vater sagt dann halt, ich habe kein Problem damit, dass meine Tochter kifft. Alle Teenager kiffen. Und dann kriegen wir natürlich ein schönes Medley aus TikTok-Fotos, weil das ist halt das Leben von Möchtegern-Influencern, dass sie alles permanent dokumentieren, dass sie die größten Tüten des Jahrtausends die ganze Zeit in der Schnauze hat und raucht. Und beim Autofahren, glaube ich, sogar an einer Stelle an der Bong zieht. Also diesen nonstop am Dope ziehen und hier auch mit Bling Bling und Zap Zap und immer Kohle ausgeben. Und die Eltern leben, die sind okay, es sind Lehrer, aber die sind jetzt nicht super reich. Und man könnte sich schon fragen, wie passt das alles zusammen? Und das ist auch genau der Teil, den jetzt natürlich die ganzen schlauen Internetdetektive ausgraben. Das wird dir ja nicht so richtig gezeigt in der Netflix-Doku. Das machen jetzt die anderen. Also wenn du jetzt beim Reddit mal dich hier auf diese Bubble einlässt, erfährst du zum Beispiel, dass McKinsey Shirella schon erst 13 war, als sie Dom kennengelernt hat, der da schon 16 war. Es gab also immer schon so ein Age-Gap, dass das eine hochtoxische Beziehung war zwischen den beiden, erfahren wir. Das erfährst du in der anderen Doku aber noch ein bisschen besser. In der anderen Doku, ich muss immer wieder mal darauf verweisen, weil ich mich frage, warum war das in der Netflix-Doku nicht? Nämlich zum Beispiel der Punkt, dass genau die Strecke, die nachher zum Tode führt, sie wenige Tage vor dem Unfall schon mal genau so abgefahren ist. Und das kann man anhand ihres natürlich ständig vorhandenen digitalen Fußabdrucks nachvollziehen. Die haben ja die Handys immer an, also pingen die das und haben rausgefunden, die war genau, ist sie diese Straße lang gefahren und es gibt keinen Grund, da lang zu fahren. Weder in der Nacht noch davor. Dann kommen noch so Sachen dazu wie, das ist der Clip, der jetzt am häufigsten gespielt wird, dass die Mutter ihre Tochter im Gefängnis anruft, und zwar jetzt, und ihr erklärt, die Doku geht steil. Die ganze Welt schaut die. Und jetzt wird's endlich klappen mit, jetzt haltet euch fest, mit der Modelkarriere. Während sie im Knast sitzt, antwortet ihre Mutter auf dem TikTok der Tochter und auf dem Instagram der Tochter, meldet sich bei Modelagenturen und will das Influencerleben weiter ausbauen. Die Tochter ist zweimal lebenslänglich verurteilt. Die wird da nicht rauskommen. Aber das stört die nicht. Die glauben immer noch, nee, bei der nächsten Anhörung werden die sehen, wie viel Reue ich zeige. Und deswegen kommen jetzt eben so viele Clips von Mithäftlingen, die sagen, nee, da ist keine Reue. Gar nicht, überhaupt nicht. Die hat von Tag 1 an eben gezeigt, dass sie als Opfer gesehen werden will, als arme, leidende Frau, die zwei, also einmal ihren Geliebten und einmal noch den besten Freund da verloren hat. Und das passt halt überhaupt nicht zusammen zu dem, was wir dann anhand der Mediadaten zu sehen kriegen. Das darf man natürlich auch nicht einfach so hinnehmen, denn letztlich ist es ja so, Teenager machen dummes Zeug die ganze Zeit, das Gehirn ist noch nicht ausgereift und du gibst ihnen so eine große Waffe an die Hand wie ein Handy. Heutzutage jetzt, ne? Wo du alles permanent live machen kannst, Fotos machen kannst, dich vermarkten. Und natürlich bist du spannender, wenn du dich irgendwie cool vermarktest und du bist der Gangster und irgendwie so. Aber in einem Gerichtsverfahren wird dir das natürlich ganz schnell auch zum Verhängnis. So ist es ja hier auch geschehen. Also ob man ihr jetzt einen Strick daraus drehen muss, dass sie 3 Jahre vor dem Unfall oder ein Jahr vor dem Unfall mal zu einem Lied getanzt hat, das heißt I'm the girl you die for, das wurde vor Gericht quasi gegen sie benutzt, so von wegen, das ist der Charakter, den sie so hat. Aber das finde ich schon so ein bisschen fragwürdig. Ne? Auf der anderen Seite kann man aber natürlich schon sagen, wenn sie 3 Monate nach dem Unfall quasi ihr normales Leben wieder lebt, nur dass sie auf Krücken geht, aber ansonsten in der Möchtegern-Influencer-High-Society auf Halloween-Partys geht und sich als Leiche verkleidet, das hat halt einfach irgendwie ein Geschmäckle. Das machst du nicht, wenn du wirklich voller Reue bist. Ich glaube, würde, aber jeder trauert anders, weiß ich nicht. Ja. Am Ende hat es bei ihr natürlich zu einer Verurteilung gelangt. Das ist ja auch damals durch die Medien gegangen. Ich finde die insofern spannend, die Doku, weil das, was sie jetzt lostritt, diese Lawine von ich habe hier auch noch was zu sagen, ich kenne sie. Das Mädchen, das du gerade erwähnt hast zum Beispiel, hat sich genötigt gesehen, sich auch erneut zu erklären. Denn in der Doku wird gesagt, sie hat nicht mit den Bullen geredet. Das versucht sie so ein bisschen auszugleichen, indem sie sagt, ich wurde einmal befragt, da habe ich Rede und Antwort gestanden und danach habe ich mich entschieden, das nicht mehr zu machen. Das relativiert so ein bisschen die Aussage, der eine Cop sagt ja, ist ja interessant, dass sie mit euch redet, aber nicht mit uns. Und das ist ja auch interessant. Also warum redet sie mit Netflix 4 Jahre später? Das ist die Kohle, ja, und redet nicht mit den Cops. Ja, da ist ja nichts zu holen. Und außerdem ist es halt so, wenn du eine Snitch bist, bist du auch als Influencer eine Snitch. Das machst du halt irgendwie nicht, glaube ich so, ne? Weil die ja auch eng waren. Ich fand, das ist schon irgendwie ein ganz spannendes, interessantes Ding, dass das auf jeden Fall nochmal so neu beleuchtet, was es halt eben bedeutet, wenn du, und in ihrem Fall glaube ich das tatsächlich, sie war so getrieben davon, jemand zu sein, der sie nicht ist. Und der sie vielleicht auch nicht wird. Sie kommt aus einer einfachen Familie. Gut, Mutter und Vater haben halt einen Vollknall, aber das haben ja andere auch.
Ja, und das ist aber eben nicht das, was du merkst, finde ich. Das Bild puzzelt sich schon ganz gut zusammen. Dass die Eltern wirklich ihr zu viel Freiräume gelassen haben. Das war ihre Prinzessin, die sie über alles gestellt haben.
Immer noch.
Und es gibt also, ja auch immer noch, genau. Und es gibt auch genügend Leute, die sagen, immer wenn die Scheiße gebaut hat, haben die Eltern gesagt, naja, lass die labern und danach war die noch entfesselter. Also die hat nie Grenzen gezeigt bekommen. Mhm. Und wenn die dann noch mit 13 einen 4 Jahre älteren Freund hat, der wohl, das wird ja auch mal kurz angeschnitten, ist irgendwie so ein Crypto-Bro ist, der wirklich Haufen Kohle auf dem Konto hat und ihr nur ständig irgendwelche Gucci-Brillen schenkt, dann hebt die natürlich völlig entfesselt ab und spielt dann irgendwann Gott. Und das ist das, was dann passiert.
Ja, und es ist auch eine gute Szene. Also jeder kommt jetzt zu Wort, sie selber kommt auch zu Wort. Aber auch das wird dann eben beleuchtet. Ne? Wahrscheinlich hat sie gedacht, die Kameras sind aus, das läuft hier nicht mehr, wenn sie sich dann an der Kamera vorbeiguckt,
mit ihrem Anwalt
redet und sagt, habe ich es richtig gemacht? Ich will auch nicht zu doll, ich will auch nicht zu, weißt du, hey, also das ist alles schon, die hat schon sehr, sehr stark narzisstische Züge, die tatsächlich von ihren Eltern quasi mit schön mitgenährt worden. Und nicht jedes Mal muss das in sowas Tragischem enden. Es hätte auch natürlich auch ihr Ende, also dass sie überlebt hat, ist ja scheinbar tatsächlich wundersgleich, denn der Wagen, den hast du ja auch gesehen, das war halt ein Matsch-Festival und man fragt sich halt schon, warum es die anderen beiden dann getroffen hat. Man vermutet ja, dass sie eben nicht angeschnallt waren und dass es vielleicht sogar noch zu einer Rangelei im Wagen gekommen ist, aber das ist halt so dieser luftleere Raum, den kannst du nicht belegen, das weißt du halt eben. Ja, und da ist natürlich auch eine Doku wie The Crash unvollständig, weil wir nicht dabei waren, weil keiner dabei war. Du siehst nur das Endergebnis und das ist halt eben, dass zwei junge Männer sehr früh verstorben sind und du hier diese mittlerweile dann jetzt, glaube ich, 19- oder 20-Jährige hast, die im Knast sitzt und immer noch scheinbar sich nicht richtig damit auseinandersetzen will, dass sie das ausgelöst hat. Ne? Und die Eltern ja auch nicht. Die Eltern sind jetzt auch kein bisschen weiser, als sie es damals waren. Ihr findet Prozessaufnahmen tatsächlich auch auf YouTube. Das ist in Amerika ja so ein Ding, dass das gerne mitgefilmt wird, weil das halt allgemein gut ist quasi, wenn du da vor Gericht stehst. Das heißt, wenn ihr da so ein Deep Dive machen wollt, macht das ruhig, schaut euch das an und zieht eine Lehre für euch vielleicht da draus. Ab und zu das scheiß Telefon weglegen. Und wenn ihr plant, hier gegen eine Wand zu fahren, dann macht das doch einfach alleine.
Ja.
Sandro, ich habe mir auch aus der Review jedenfalls mitgenommen, du hast einen schönen deutschen Beititel genannt, Mo. Ich würde es umbenennen in The Crash. Ungebremste Dummheit.
Ja. Nehmen wir.
Aber nehmen es ist, wir. Wenn junge Liebe toxisch wird.
Ja, genau, das ist der Beititel, genau. Was auch schon so ein bisschen wieder dieses Vorverurteilen ist. Ne? Das ist ja, auch das ist etwas, was wir nicht wissen. Die streiten sich, ja, aber Teenies streiten sich halt. Gut, sie ist auch ein bisschen aggro, aber das sind andere Leute auch. Wie auch immer. Also, wenn ihr was damit anfangen könnt, wenn du damit was anfangen kannst, Sandro, weiß ja nicht, dann war das vielleicht
auf jeden Fall. Lustigerweise bin ich das, was True Crime angeht, das Gegenteil von Berg. Ich gucke mir dann gern die filmische Aufarbeitung an bei solchen Sachen, weil ich dann mich hinter diesem Deckmantel des Dramaturgischen einfach verstecken kann. Ich wüsste nicht, warum ich mir sowas Grausames angucken muss, wie zum Beispiel Steven letzte Woche mitgebracht hat, oder warum ich mir so unsympathische Menschen anschaue. Ich krieg da einfach nur eine schlechte Zeit von. Ich habe das selten, dass mich etwas einfach nur unterhält und ich es interessant finde. Vielleicht gucke ich mal rein, ob es mich packt, aber ich kann es nicht versprechen.
Ja, du musst mir auch gar nichts versprechen. Wir haben ja abgeliefert und du guckst, was du gucken willst. So mache ich das ja auch und der Berg ja auch.
Ja, so werden wir das tun. So
kennt man uns.
Dann haben wir die Bergsche Rückkehrfolge gemacht und sind nächste Woche wieder da in irgendeiner Besetzung, irgendeiner Form. Das werden wir mal auseinanderklamüsern und gucken mal. Ich sehe zu, dass ich Glenn Kill mal noch gucke und Normal und Mother Mary natürlich auch. Also da gibt es einiges, was ich hier aus der Folge mitnehmen kann und hoffe, dass ihr, die da noch jetzt immer noch zuhört, das uns gleich tut. Dann werden wir das machen.
Gut. Berg. Ich bin stark. Ah, jetzt machen wir selbst das kaputt, du Nappel.
Das tut mir leid. Ja. Ich bin stark.
Du bist stark.
Wir glauben an euch, liebe Hörer.
Ja, es wird nichts. Egal, was wir sagen. Wir könnten auch am Ende einfach weiter ranten und dann zieht der Fader das langsam raus. Und
ja, aber wir können auf jeden Fall mal was sagen. Tschüss, ciao.
Und goodbye.
Bleibt spoilerfrei.
Oh, ich habe noch nie angefangen. Es ist so ein tolles Gefühl. Mhm. Oh, was für eine Ehre. Ja. Folge 145 und wir erfinden uns immer noch ständig neu.
Ja, wenn es 145 wäre. Weil wir stark sind.
Genau. Ja.
Und weil ihr an uns glaubt.
Jetzt wollt ihr. Nö. Schluss jetzt, raus.
Tschüss.